Die öffentliche Meinung über ihn ist anscheinend schon so schlecht, dass zur Aufbesserung seines Ansehens öffentlich lobende Worte Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln sind.
Diese Form der Ausbeutung, dieser Form der totalen Ausbeutung, die hat es in der Geschichte früher so ja auch nie gegeben. Da hat man den Zehnten dem Staat gegeben, dann war es gut. Und nicht 70%. Die tun ja rhetorisch schon lange alles dafür, in diesen verkackten Krieg da noch einzutreten. Also er ist ja wahrscheinlich schon der schlimmste Bundespräsident, den wir bisher hatten, ne?
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Ja, herzlich, das habe ich, oh, das hat gar nicht gerollt, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Heute mal wieder mit Gesang, denn, meine Damen und Herren, ich habe es eben im Radio erfahren, heute ist ja der Tag der Nettigkeit.
Ich finde, du hast auch heute eine wunderschöne Brille an. Und der Bart steht dir gut, habe ich dir das schon mal gesagt?
Dankeschön, Dankeschön. Und ich finde, deine Glatze ist heute besonders gut poliert.
Dankeschön.
Und deine Augenbrauen auch sehr gut frisiert.
Dankeschön.
Aber gerne doch. Ja, wir hoffen, Ihnen geht es gut. Uns geht es jedenfalls fantastisch in diesen irren Zeiten.
Ja,
ja, es passiert ja wieder so viel. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Am besten fangen wir mal mit einer Zuschrift an. Ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich den Namen hier vortragen darf, aber die E-Mail habe ich gestern Nachmittag erst bekommen. Da war ich schon gar nicht mehr in der Redaktion. Ich lese einfach mal vor, der Betreffende wird sich ja wiedererkennen. Sehr geehrter Herr Mocharski, als regelmäßiger Leser des Magazins Eigentümlich Frei sollten Sie auch werden, falls Sie es noch nicht sind. Und Zuschauer des Dachtheken-Duetts kann ich es mir nicht verkneifen, über einen Vorgang zu berichten, der zeigt, dass der Staat um sein Ansehen bangt. Ja, was ja nicht überraschend kommt.
Welches Ansehen?
Ja, er bangt ja.
Ja.
Ich habe in der Funktion als Schatzmeister eines Vereins einen Förderbescheid erhalten. Darin wird ein Zuschuss in einem mittleren vierstelligen Betrag für die Anschaffung von Geräten bewilligt. Wie üblich ist die Verwendung der gewährten Mittel mit Zahlungsnachweisen und Rechnungen nachzuweisen. Völlig neu ist für mich in diesem Zusammenhang aber der Nachweis von, Achtung, jetzt kommt's, Publikationsmaßnahmen. Ich zitiere aus dem Förderbescheid. Publizitätsmaßnahmen. Bei Veröffentlichung über das Förderprojekt in Pressemedien oder durch eigene Publikationen ist in geeigneter Weise zum Ausdruck zu bringen, dass die Maßnahme mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz gefördert worden ist. Im Rahmen des Verwendungsnachweises sind die durchgeführten Publizitätsmaßnahmen darzustellen. Hierzu sind Veröffentlichungen, Presseartikel, Fotos und sonstige Belege vorzulegen. Ich war baff, als ich das gelesen habe. Mir ist zwar bekannt, dass bei EU-geförderten Projekten öffentlich über die Gewährung von Zuschüssen berichtet werden muss, bei einem vergleichsweise geringen Zuschuss an einen Verein, bei dem es sich auch nicht um EU-Gelder handelt, ist mir das neu. Wie es aussieht, spürt der Staat, dass er tatsächlich ein enormes Imageproblem hat. Man muss schon komplett schmerzfrei sein als Staat, um das nicht zu merken. Die öffentliche Meinung über ihn ist anscheinend schon so schlecht, dass zur Aufbesserung seines Ansehens öffentlich lobende Worte Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln sind. Mitleid angesichts des Ansehensverlustes kommen bei mir aber aus gutem Grunde nicht auf. Stichwort, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Persönlich wünsche ich Ihnen eine vollständige Genesung von der Gürtelrose. Ich hoffe, die Akupunkturnadel helfen. Mit libertären Grüßen. Ja, herzlichen Dank für die Zuschrift. Ich musste gerade, ich hatte gerade irgendwie so, ich weiß es nicht, hier diese Bilder aus Nordkorea vor. es sind dieselben Vibes. Mhm. Ja, also man spürt ja hier diese Klatschperser, die da aufschlagen, um zu huldigen, dass ja Kim Jong-un / die Bundesrepublik ja der alleinige Segens- und Heilsbringer ist. Ja, das soll wohl so transportiert werden. Und ja,
man liest das ja immer an allen möglichen Baustellen, ne? Da ist ja dann immer gefördert von, insbesondere EU dann gerne, wie ihr auch erwähnt, mhm, ne? Gefördert von irgendwelcher Straßenbau oder hast du nicht gesehen oder diese Baumaßnahmen oder so. Da ist ja auch die Frage, ist das eigentlich Werbung? Also zumindest auf mich als Libertären wirkt das ja immer, okay, hier wird das Geld hin verschleudert, ne? Mhm. Und da wird auch noch zusätzlich Geld verschleudert, um das da dran zu schreiben, um dann auch uns zu erniedrigen und zu sagen, hier, dafür hast du bezahlt, ohne es zu wollen.
Ja.
Ob das jetzt eine Werbung dann für den Staat ist, weiß ich nicht. Also, dass er ein Imageproblem hat, ja. Ob das dadurch gemildert wird, wenn er dann auch noch anzeigen muss, wo er das Geld zwangshin umverteilt, ne? Ob das Image unbedingt besser macht, bin ich jetzt nicht so sicher.
Ich auch nicht, aber ich bin ja auch nicht der Staat. Ich bin ja auch nicht so vollkommen komplett verblödet und halte solche Maßnahmen für sinnvoll. Der Staat hingegen scheint dies tatsächlich noch zu tun. Also er scheint zu glauben, beziehungsweise die hinter ihm stehenden Personen, die Leute, die das Ganze ja am Leben halten, die scheinen tatsächlich zu glauben, wenn man den Leuten nur, ja, wie es so schön heißt, gut genug erklärt, ja, dann wird das schon bei den Leuten ankommen. Also man ist wieder in dieser Rolle des sich zu rechtfertigenden. Ja, und man weiß ja, wer sich rechtfertigt, gibt anderen Recht. Also in der Situation sind wir ja jetzt gerade und das trifft ja hier auch wieder zu. Und ich meine, ja, ich glaube, ich teile diesen Gedanken. Die Angst des Staates von den Leuten gar nicht mehr so als der eigentliche Heilsbringer wahrgenommen zu werden, scheint innerhalb des Systems doch relativ groß zu sein. Ja, also das Gegenteil ist ja eigentlich tatsächlich der Fall. Der Staat wird ja glücklicherweise von immer mehr und mehr Menschen als das eigentliche Problem anerkannt, ja, und identifiziert. Und das ist ja, das sind erfreuliche
Was war das?
Ich weiß es nicht. Es war ein Geräusch. Wollen wir hoffen, dass die Theke stehen bleibt? Es ist ja eine erfreuliche Entwicklung. Das kann man an dieser Stelle sagen. Also am Tag der Nettigkeit nochmal herzlichen Dank für diese ja, wertvolle Zuschrift.
Aber apropos Image und Rechtfertigung. Man muss natürlich, also er sollte sich vielleicht überlegen, voller Stolz, uns ein Projekt vorzustellen, was vom Staat vorgestellt wird, was vom Staat gefördert wird, ja. Mhm. Aber darauf stolz sein kann, ist dann wieder die nächste Frage. Ne?
Ja, ich sag's mal so.
Ja. Das wäre mir dann doch eher peinlich.
Was denn?
Vom Staat gefördert zu werden.
Ja, man holt sich, ich würde das so sehen. Ich nehme ja auch Kindergeld. Ne?
Ja, also, ja, aber auch das ist mir peinlich.
Ja, natürlich ist mir das peinlich, aber ja. Ich sehe das so. Also ich kann absolut jeden verstehen, der diesem Staat alles entzieht, was dieser Staat zu geben hat. Ich verstehe es. Ich habe absolut Verständnis dafür. Ich habe jetzt die Woche auch noch mal so eine, ich weiß nicht, so im Vorbeifliegen, ne, siehst ja manchmal in der Bildzeitung irgendwelche Anzeigen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Hartz-IV-Darsteller, Hartz-IV-TV-Darstellern. Da hat jemand gesagt, ja, Leute, also so ein Hartz-IV-Empfänger, so ein Bürgergeldempfänger, der hat dann gesagt, so, ja, also ich gehe nicht arbeiten, weil ich will meine Seele nicht verkaufen und irgendetwas, also so nach dem Motto, ja, ich will mich nicht ausbeuten lassen, irgendwas in diese Richtung. So, und da kann man sogar Verständnis für haben, wenn du weißt, ja, ich gehe arbeiten und letzten Endes landet dann ja doch ein nicht geringer Teil dessen, was ich ja erwirtschafte, erstmal gar nicht bei mir. Ja, das wird ja direkt vom Arbeitgeber dann zu Teilen direkt an den Staat überwiesen, dann auch von meinem Lohnzettel direkt an den Staat überwiesen. Ich habe da Verständnis für. Mhm. Ich kann diese Einstellung, ich finde es nicht gut, ich gehe ja auch arbeiten, zahle meine Steuern und so weiter, ne? Aber ich kann verstehen, wenn die Leute aus diesem System, das sie wirklich an allen Ecken und Enden schröpft und aussaugt und ausnutzt, dass man dann hingeht und weiß ich nicht, sich die Mittel an anderer Stelle vielleicht wieder zurückholt. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich mal mit Michael Werner ganz kurz nochmal darüber unterhalten. Ja, es wäre doch eigentlich möglich, auch so ein Pendant zu diesen ganzen linksgrünen NGOs zu etablieren. Also so eine rechte NGO. Hm. Ja, und dann Mittel über diese rechte NGO zu, ja, abzuziehen. Und dann weiß ich nicht, vielleicht auf Kosten des Staates Propaganda gegen Linksextremismus zu machen. Ja, warum nicht?
Also dagegen das wäre dann auch auf meine Kosten.
Ja, du hast das Geld doch längst gezahlt.
Ja, gut, aber es ist ja trotzdem geklautes Geld. Ne? Also das tut man einfach nicht. Gut, am Ende ist immer die Frage, bist du netto Steuerzahler oder netto Staatsprofiteur?
Heute sind wir alle erstmal nur nett.
Wir sind, ja genau, wir sind netto nett. Übrigens, was dieses ständige Steuern zahlen, da geisterte zuletzt auch von Elon Musk auf X so eine schöne Aussage rum. Ne? Mhm. Du wirst besteuert, wenn du was einnimmst, du wirst besteuert, wenn du was hast und du wirst besteuert, wenn du was ausgibst.
Ja.
Also, und übrigens im Tod wirst du ja auch noch besteuert in Deutschland.
Ne? Also
das ist einfach so eine Dreistigkeit und so eine komplette Unverschämtheit, was hier abgeht. Ja, das nehmen die Leute ja fast gar nicht mehr wahr. Wir empfinden das schon alles als völlig normal. Ne? Aber das, also diese Form der Ausbeutung, dieser Form der totalen Ausbeutung, die hat es in der Geschichte früher so ja auch nie gegeben. Da hat man den Zehnten dem Staat gegeben, dann war es gut. Und nicht 70% ne? An allen Ecken und Enden.
Ja, man nennt das ja Normopathie, glaube ich. Ne? Also das Geisteskranke als normal empfinden. Ja, ich weiß es nicht. Wo fangen wir an jetzt, wo wir mit dem ersten, mit der Zuschrift durch sind? Ich glaube, ja, also am besten wäre, wir fangen an mit dem, das ist ja auch noch relativ aktuell, brandaktuell quasi, diese Buchmesse, da wurde ich jetzt ja auch diverse Male drauf angesprochen, diese Buchmesse in Halle, Seitenwechsel.
Genau. Nennt sich übrigens, habe ich gesehen, ist mir erst beim 25. Mal Lesen aufgefallen, die nennt sich tatsächlich nicht Buchmesse, sondern Büchermesse. Was ich auch ganz witzig finde, weil so Bücherbürger so ein bisschen ist so drin mit dem Ü, ne? Und die Vielzahl, die Mehrzahl, der Pluralismus drückt sich gleich aus.
Liegt ja nicht nur ein Buch rum.
Anstatt die Monopol-Buchmesse. Also das ist schon ganz witzig, nennt sich Büchermesse. Büchermesse-Seitenwechsel.
Ja. Sehr schön.
Wir waren nicht dabei, noch nicht.
Ne? Noch nicht.
Vielleicht nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr.
Ja.
Ne? Soll auch wieder stattfinden, wieder im November. Und muss ein voller Erfolg gewesen sein. Ich habe mal hier unser Holger Thus war ja zum Beispiel da, hat einen kleinen Stand. Ne? Ich sag, was ist da für ein Publikum gewesen? Ne? Sind da jetzt sehr viele streng gescheitelte Undercut-Typen und so? Ja, die gab's auch. Ne? Aber das normale Publikum da ist eigentlich der gemeine Ossi, der so seine verlorene Heimat gesucht und gefunden hat und ein Angebot für sein Lebensgefühl eigentlich da gesucht hat. Ne? Also das waren wohl der ganz normale Ossi, der noch Bücher liest, der ging eben zur Büchermesse nach Halle. Sehr aufgeschlossenes Publikum, die sehr, sehr viel Literatur auch gekauft haben vor Ort. Kenne ich so auch nicht. Ist, glaube ich, auch Buchmessen eigentlich auch unüblich. Das hat aber zum Beispiel hier dem Holger geholfen, auch den Stand zu finanzieren. Normalerweise hast du da ein riesiges Minus. Er sagt, er ist zum ersten Mal bei einer Messe mit Plus rausgegangen. Das ist ganz interessant. Ich glaube, 70 oder 90 Verlage waren da. Ne? Oder 70 oder 90 Aussteller waren da. Wie sagt man so schön, aus einem breiten Spektrum von konservativ bis Halbnazi so ungefähr. Ne?
Wenn aber du waren so willst, nicht auch Linke dabei?
Linke waren, ja, das ist eine gute Frage.
So wie ich den, wir hatten ja auch.
Es ist ja immer die Frage, wen man als links bezeichnet, aber ich glaube.
Also ich habe das
so
jetzt.
So unstrittig Linke waren, glaube ich, nicht dabei.
Ich glaube, ich habe es so ein bisschen im Hinterkopf, ich habe mich ja auch mit Holger unterhalten. Es sollen wohl auch Linke dabei gewesen sein, die durch Corona kuriert wurden. So nach dem Motto,
ja, von dieser Szene, aber wobei mir jetzt auch nicht gerade einfällt, das wäre ja dann wie heißen die, diese Szene?
Querdenker-Szene.
Oder? Ja, klar, aber da gibt's ja auch Produkte, Apolut und so, da gibt's schon so ein paar Medien auch, aber ob die jetzt auch da waren.
Ich glaube, Apolut war dabei.
War dabei?
Ich könnte sein, also jetzt, wo du sagst, klingelt es, ich kann es nicht beschwören. Also so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, sollen da wohl auch so durch Corona kurierte Linke dabei gewesen sein, die sich dann, hast du mir das nicht erzählt, dass hier News jemanden dahin geschickt hat, ein
ja genau, also News, da war glaube ich der Schüler oder wie er heißt, ne? Ja. der praktisch der zweite Mann, die hatten selber keinen Stand und die haben aber auch anschließend berichtet, die haben den mit Abstand witzigsten und schönsten Bericht eigentlich von dieser Büchermesse gehabt, von einem Jens Winter, genau, einen ehemaligen Linken oder so einen antideutschen Linksextremisten eigentlich, der dann zu NEOS gewechselt ist. Wobei übrigens, das ist auch jetzt kein Zufall, weil diese Antideutschen aus dem Umfeld, der hat auch geschrieben für Jungle World und so, Das sind ja witzigerweise, das sind ja ziemliche Israel-Fanatiker, pro Israel. Mhm. Und das finden die dann bei News wieder. Also gibt's schon dann Gemeinsamkeiten. Jedenfalls, der hat da die Seiten gewechselt, hatte zuletzt wohl im Sommer so einen Roman veröffentlicht. Und der hat einen unglaublich witzigen Bericht darüber gemacht, weil der spielt da so ein bisschen damit rum, so im Mainstream wurde ja gesagt, boah, Wahnsinn, die distanzieren sich gar nicht mehr voneinander. Ne? Da sind da jetzt Liberale, Konservative und irgendwelche
Gescheitelten.
National, ja, Gescheitelten, ne? Und die distanzieren sich alle gar nicht mehr voneinander. Die machen da jetzt eine gemeinsame Messe und haben zusammen Spaß und so weiter. Und er treibt das dann auf die Spitze und macht für News, die ja wirklich so ein bisschen am einen Ende des Spektrums stehen, dann da, wenn sie jetzt da gewesen wären, macht er einen Riesen, berichtet eigentlich nur über diese Schnellroda-Gang und den härteren Flügel von denen. Wie heißen die? Jung Europa, ne? So, die sind dann wirklich die knallharten Jungs. Die haben auch mit uns nichts zu tun. Im Gegenteil, die mögen die Freiheit nicht so gern. Aber also gerade die stellt er so besonders heraus und ohne sich zu distanzieren, schreibt sehr, sehr witzig über die. Mhm. Kommt auch nicht, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeschlagen, ich fand das ganz interessant. Witzigerweise waren das aber auch die, die über sein Buch vorher berichtet haben, wie er noch Linker war. Und das muss man denen ja zugutehalten, diese ganze Schnellroda-Szene. Unter anderem hat ja hier Ellen Kositzer mit der Veranstalterin dieser Messe, Dagen, wie heißt die mit vorne? Susanne oder
Susanne, Sabine,
Dagen. Susanne Dagen, ne? Haben die ja eine wunderbare Literatursendung auf YouTube. Ne? Eigentlich so wirklich die einzige adäquate Nachfolgerin dieser, wie hieß die, mit Reich Radznitzky damals im ZDF, diese
literarische Quartett.
Literarisches Quartett. Im Prinzip führen die da diese Tradition fort, im allerbesten Sinne. Kann man wirklich gut zugucken. Ich gucke das viel zu selten. Ich glaube, die kommt so einmal im Monat. Wie heißt die überhaupt? Aufgelettert, zugeschlagen oder sowas. Also das ist eine wunderbare Sendung und dazu muss man auch sagen, und auch, also da wurde dieses Buch vorgestellt von diesem damals noch linksradikalen Autor, der jetzt für News arbeitet, und sogar von diesen Jung-Europa-Leuten, diesen ganz streng gescheitelten, die haben nämlich auch tatsächlich einen Literatur-Podcast von rechts gelesen oder so, der auch wirklich für, wenn du dich für Literatur interessierst, wirklich gar nicht schlecht ist. Ne? Machen das ganz gut. Und insofern kann man denen die Liebe zum Buch schon abnehmen und die standen da ja auch mit im Mittelpunkt, weil sie auch sehr eng mit der Dagen sind, wie gesagt, mit der gemeinsamen Sendung und so weiter und so fort. Ne? Und trotz alledem war dieses Spektrum halt extrem breit. Ne? Also da hätten wir auch gut reingepasst. Ich weiß nicht, es war der Hayek-Club Dresden war da, unter nicht anderem war, ja auch von einem Freund geleitet, der bei uns immer auf Usedom ist. Hier, Holger Thus war da mit seinem Verlag, ne? Die Krautzone war da, ne? Insofern also schon einige Leute, die auch mit uns sehr große Anknüpfungspunkte haben, waren da einfache Konservative und das hat wunderbar geklappt. Gut, es gab im Vorfeld dann doch noch so eine kleine Auseinandersetzung, weil sich so ein NS-Verlag dann angemeldet hat. Ne? Und eigentlich die Position dieser Buchmesse war, wir sind das, was die Buchmesse früher war. Es ist ja so, dass bis vor 5 oder 6 Jahren, bis kurz vor Corona, war die Buchmesse in Frankfurt. Ich weiß nicht, war da jahrzehntelang auch öfters dann mal, war da nie Aussteller, aber hab die öfters besucht. Und das war ja wirklich, du hast da alles gefunden. Ne? Wie du auch in den 80er Jahren an Bahnhofskiosk gegangen bist und hast da die DKP-Zeitung und die NPD-Zeitung und die FAP-Zeitung, also so richtige Nazi-Kram und trotzkistischer Literatur und stalinistische Literatur. Du hast ja alles gefunden. Und du hast auch alles auf der Buchmesse. Die standen die alle auf derselben Veranstaltung. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil irgendwann ging dann dieses Woke-Mobbing los. Ne? Mhm. Und die haben die ja dann halt bestimmte sogenannte rechte Verlage dann vertrieben von der eigentlichen Buchmesse. Und dann haben die gesagt, ja gut, wenn ihr das nicht mehr machen wollt, dann machen wir das jetzt. Wir sind jetzt offen. Wir sind auch offen für euch. Ihr Linken könnt ruhig kommen, wie du auch eben gesagt hast. Ne? Noch waren, glaube ich, nicht allzu viele da. Vielleicht beim nächsten Mal mehr. Vielleicht vor allen Dingen auch Mainstream noch mehr. Ne? Auch das ist wohl eine Entwicklung, die absehbar ist, dass da nächstes Jahr schon der ein oder andere dabei sein wird. Wir machen offen für alle. Nur, wenn man das offen für alle macht, dann hätte man wirklich sagen müssen, ja, dann ist auch jeder willkommen. Und dann war tatsächlich ein Verlag, der sich, die einen sagen, reingeschmuggelt hat, die anderen sagen, der ganz normal angemeldet war. So, das war allerdings ein Verlag, jetzt habe ich den Namen vergessen, Fahnen irgendwie, so, der aber eine Zeitschrift rausbringt, Nationalsozialismus heute, glaube ich. Ne? So, und wenn man das weiß, und der bringt die Autobiografie von dieser Holocaust-Tante, Haverkamp oder wie sie heißt, ne? So, die dann irgendwann mal gestorben ist, die im Gefängnis, glaube ich, auch gestorben ist, mehr oder weniger, oder lange in Haft saß. So, und solche Literatur und NS heute. Und wenn du weißt, was alles verboten ist an diesen Vereinen, gerade von diesen offenen, die werden eigentlich alle verboten, es sei denn, die werden betrieben vom Amt selbst. Ne? Ja. Ich meine, diese ganze Szene, diese Neonazi-Szene ist doch sowieso durchsetzt von Geheimdienstlern. Das heißt, wenn die nicht verboten sind mit so einem Ding, NS heute, dann ist das vom Dienst direkt betrieben. Ne? Also ganz klar, welcher Geheimdienst, weiß ich jetzt nicht, ob es der Deutsche ist oder von wem auch immer, aber das Ding ist definitiv dann nicht echt. Ne? Ja. Also insofern haben sie dann am Ende, wie man hört, auf Betreiben von Dieter Stein, von der Jungen Freiheit, wie auch immer, ob die Gerüchte da so stimmen, haben sie die dann rausgeschmissen. Da kann man jetzt einerseits sagen, ja gut, damit haben sie eigentlich die eigene Position dann doch verraten irgendwo, ne? Weil man will ja eine Büchermesse machen, die für alle offen ist. Also entweder macht man es dann auch oder eben nicht. Ne? Weil die Frage ist ja, wenn man einmal anfängt zu sagen, der nicht, da kommen doch automatisch nächstes Jahr die Fragen, ja, was ist eigentlich mit den Leuten da? Die sind aber auch ein bisschen anrüchig. Ja, ja, die sind doch auch im Verfassungsschutzbericht und so weiter. So, also diese Diskussion hätte man sich sparen können. Andererseits, wenn man es jetzt sogar aus der libertären Position sieht und sagt, da spricht aber viel dafür, dass so ein Ding eigentlich nur zur Diskreditierung überhaupt dabei sein sollte.
Ja.
Und so ein Ding womöglich auch direkt aus den Ämtern kommt und überhaupt nicht aus irgendwelchen Szenen, sondern direkt vom Staat eigentlich da installiert wird, dann ist es ja sogar gut, die rauszuschmeißen. Also dann kann man es auch wieder verstehen. Gut, aber das ist ja eine minimale, letztendlich ist sind diese Leute ja auch völlig irrelevant. Und das Gute ist, dass diese Messe so stattgefunden hat, um das mal von hier aus, soweit man es von hier beurteilen kann und mit denen wir gesprochen haben, die haben es sehr gefeiert, was da war. Ne? Wie gesagt, es war schon fast eine euphorische Stimmung wohl, auch eben pro Buch, dass so viele Leute noch lesen, dass so viele Leute auch Literatur gekauft haben. Das klingt schon alles sehr spannend. Wie gesagt, nicht dabei war, glaube ich, noch Apollo News. Wir waren noch nicht dabei, ne? Von nennenswerten Leuten. und News war nicht offiziell dabei, hat aber Berichte geschrieben. Aber zum Beispiel hier war auch Köppel dabei, ne? Von der Weltwoche. Und hat da auch gesagt, ihr steht diesmal auf der richtigen Seite vom Mauerfall und auf der richtigen Seite der Mauer und so weiter und so fort. Gut, die Antifa hat es nicht verhindert, ne? Die ganze Veranstaltung, haben ein Riesending da aufgefallen. Man hat ja auch im Mainstream am schlimmsten war der Bericht in der FAZ, ne? Die dann geschrieben haben, ja, es war ein Angriff auf den Rechtsstaat mithilfe der Kultur. Muss man erstmal drauf kommen, welchen Rechtsstaat eigentlich, auf den Gesinnungsstaat offenbar. Das vielleicht. Also, das ist schon verrückt, ne? Also schon verrückt, wie die dann über sowas berichten. Auch mit dieser Protestveranstaltung, die ja da mit viel, viel Geld auf die Beine gestellt wurde, eine Woche vorher schon. Ne? Da haben sie oder mehrere Wochen, glaube ich, sogar. Also, die haben weit vor der Messe selber haben die angefangen, da Protestveranstaltungen zu machen. Und dann haben sie jeden einzelnen Tag haben sie zusammengezählt und kamen dann hinterher drauf, ja, da waren aber 20.000 Leute insgesamt. Ne? Wahrscheinlich immer die gleichen. Das heißt, die gleichen 1.000 sind dann 10-mal da aufgekreuzt und dann waren es schon 10.000 oder 20 Mal.
Ich habe gelesen, es waren 700.
Ja, nämlich, das wollte ich gerade sagen. Nämlich eigentlich waren es ein paar hundert, die an dem Tag dagegen waren. Ne? Ja. Aber man hat dann so getan, weil man das alles zusammengerechnet hat und sich alle 3-mal gezählt hat und 5-mal und 7-mal gezählt hat, hatte man dann irgendwas von 20.000. Es waren aber nur 6.000 Besucher. Haha, Also das ist natürlich das war die Zivilgesellschaft, ne? Und das andere waren die bösen Rechten. Tatsächlich ist es längst umgekehrt. Es war für alle sichtbar. Und ich glaube, Klonowski auf X hat es sehr, sehr schön beschrieben. Das halt, man konnte sehr schön den Unterschied zwischen rechts und links sehen. Die Linken sind von unseren erbeuteten Steuergeldern gefördert, haben da ihren destruktiven Mist gemacht und wollten andere davon abhalten, sich zu versammeln. Und die Rechten haben Bücher gekauft, verkauft, freiwillige Geschäfte gemacht, haben miteinander Spaß gehabt und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich ja der Unterschied zwischen links und rechts, ne, heutzutage.
Ja, ich wäre gern dabei gewesen. Nächstes Jahr sollten wir uns das wirklich fest vornehmen. Das bietet ja auch unseren Zuschauern aus den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern die Möglichkeit, uns dort zu treffen. Genauso wie es die EF-Konferenz die Möglichkeit bietet. Einblendung jetzt, so langsam aber sicher schließt sich das Zeitfenster für die Konferenz. Melden Sie sich schnellstmöglich an.
Habe ich schon das erzählt, was es da gehen wird?
Ja, hast du.
Kannst du auch noch mal. Es ist nämlich vom 16. bis 18. Januar auf der schönen Insel Usedom in Zinnowitz werden wir zum 9. Mal die große EF-Konferenz veranstalten. Mit Carlos Gebauer, Moderation unvergleichlich. Lili Gebert, Oliver Gorus, Robert Grötzinger, Gerd Habermann, Alexander Kissler von News. Jasmin Kosubek, Markus Krall, Thomas Lackmann, Dirk Maxheiner von der Achse des Guten, Luis Patzos, Thorsten Polleit, Christian Schneider, Andreas Tank, Holger Thus, Michael Werner, die Stahlfeder. Wir sind auch dabei. Wir werden Preise vergeben, Literaturpreise, Jungautorenpreise. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Helge Pahl wird unter anderem den Preis verleihen für den besten Jungautoren dieses Jahr. Ja, jetzt habe ich bestimmt noch sehr viel vergessen, aber es wird es geht um Medien, ne? Es geht um die Medienreformation der 20er Jahre.
Genau.
Wir haben inzwischen auch die einzelnen Themen der einzelnen Vorträge. Können Sie auch auf der betreffenden Konferenzseite, die Sie ja, Einblendung jetzt, die Sie ja vielleicht sehen, die können Sie also ef-magazin.de Konferenz, können Sie das alles nochmal sehen, die ganzen Redner mit ihren Redethemen, und es kommt bei EF-Konferenzen ja auch gar nicht nur auf die Reden an, wie bei anderen Konferenzen, sondern man hat auch abends viel Spaß im Miteinander.
Ja, der soziale Teil, der wird
der soziale von denen Teil, der wird auf Usedom groß geschrieben.
Der wird sehr groß geschrieben.
Unter anderem auch ein Whisky-Tasting und ein, wie nennt sich das immer, Schwedenpunsch am Strand.
Genau. Ne? Ja, richtig.
Ja. Und vieles mehr.
Ja.
Mittagessen,
Abendessen, Frühstück, all sowas. Ja, es macht jedenfalls immer sehr, sehr, sehr viel Spaß, die Seele mal 3 Tage baumeln lassen, ne, und auf normale Menschen treffen.
Ja.
Ja, genauso wie morgen zum Stammtisch in Grevenbruch. Melden Sie sich bei mir. Einblendung jetzt. Morgen wieder Stammtisch in Grevenbruch. Also ich habe jetzt diesmal kein besonderes Motto, aber ja, man trifft sich halt, trinkt sein Bier. Ich noch nicht, um auf die Frage hier Schreibers zu antworten. Das mit der Gürtelrose hat sich dank der Akupunktur wirklich ganz toll entwickelt. So viel kann ich nur noch mal sagen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das ja schon erwähnt, wie gut das eigentlich hilft. Aber das wollte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausweiten. Ich überlege nur jetzt gerade hier schon langsam mal mit der Ausleitung der Medikamente anzufangen. Also wow.
Sieht auch viel besser aus.
Ja, danke.
Und das sage ich nicht nur am Tag der Nettigkeit.
Ja, danke.
Bitte.
Ja, jetzt hast du einen erstaunlichen, fast halbstündigen Monolog gehalten, einen ganz herausragenden Monolog. Jetzt wird sich Sascha Kollege Koll sicher fragen, ja, von wem nehme ich denn jetzt Zitate hier für den?
Ich bin sicher, du sagst heute noch was.
Ja, das eine oder andere wird mir sicherlich über die Lippen kommen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht.
Und ich denke, ich habe so viel vergessen. Ich wollte nämlich zu dieser Buchmesse einiges sagen, aber es ist, na gut,
geht. Und jetzt hast du alles vergessen, oder was?
Nee, ich habe, glaube ich, doch einiges. Aber egal. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt.
Ja, dann wärst du ja noch eine Stunde dran gewesen. Ja, nee, wie gesagt.
Aber also dafür habe ich zu den anderen Themen nichts zu sagen.
Also ich denke, echt nicht? Nicht mal zu Steinmeier?
Ja doch, da schon. Also
ich finde ja, Steinmeier hat ja wieder den Vogel abgeschossen. Steinmeier hat auch wieder gezeigt, ja, so sind die Linken. Ja, also man hat ja jetzt gerade so ein bisschen die Runde seine Rede zum 9. November. Ja, er hat da wohl die ein oder andere Äußerung getätigt, von dem der ein oder andere behauptet, sie stünde einem Bundespräsidenten eigentlich nicht zu und er habe doch seine Rolle als Bundespräsident gerade in dieser Rede ein Stück weit verkannt oder missinterpretiert. Ja, also er hat sich da ja sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hab mir jetzt hier auch mal so ein paar Zitate herausgestrichen beziehungsweise rausgeschrieben. Beispielsweise, wir müssen handeln, ja, und wer ist jetzt mit wir gemeint? Mit wir ist ja nicht das gesamte deutsche Volk gemeint, ja, wofür er eigentlich spricht, und das ist ja auch die ihm zugedachte Rolle, eine einigende Rolle einzunehmen.
Eigentlich also wäre die alle von der Leute. Verfassung für ihn vorgesehen.
Ja, richtig. Es gibt ja, ich habe aber nachgeschaut, also er hat sich jetzt in dieser Rede tatsächlich nicht strafbar gemacht, also da war jetzt nichts Justiziables drin. Ne? Also es ist einfach nur auch die
Er hat es ja sehr klug gemacht. Er hat ja eigentlich ein Parteienverbot zum Beispiel gefordert gegen die AfD, ohne die AfD zu erwähnen. Aber jeder wusste, was gemeint war.
Er hat die ganze Zeit von der AfD gesprochen. Genau. Ohne sie zu nennen. Er hätte sie sogar nennen können, selbst das ist nicht justiziabel. Also er ist.
Der Bundespräsident steht schon über den Parteien, ne?
Aber es gibt kein Gesetz dagegen. Also ich meine, es ist so, er ist ja nicht zur Neutralität verpflichtet. Es ist nur gute Tradition, dass sich Bundespräsidenten eigentlich parteipolitisch neutral verhalten. Mit dieser Tradition scheint er da mal wieder gebrochen zu haben, weil das hat er ja jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, muss man dazu sagen.
Er ist ja
sagen,
ganz offiziell der kommunistische Antifa-Präsident. Ja. Er ist also feine Sahne Fischfilet, glaube ich, ja, die mag er besonders. Er hat früher in kommunistischen Zeitschriften, die von Moskau finanziert waren, geschrieben und er ist sich da eigentlich immer treu geblieben. Ne?
Ja.
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 Und natürlich legt so einer die Verfassung dann ein bisschen anders aus, als es Tradition und Usus war bei den meisten Bundespräsidenten vorher, zuletzt auch nicht mehr unbedingt immer, ne? Aber also er ist ja wahrscheinlich schon der schlimmste Bundespräsident, den wir bisher hatten, ne? Und macht tatsächlich dieses Wir, wie du richtig sagst, interpretiert er im Sinne von uns, von unserer Demokratie gegen die anderen, gegen 40% Ostdeutsche schon und so weiter, ne, die gefälligst verboten gehören und ähnliches, die nicht Teil von uns sind, ne, nicht Teil vom Wir sind. Ja, da geht er sehr, sehr weit. Aber was ich noch interessanter fand als seine Rede, die Rede war natürlich wieder unglaublich eigentlich, aber von ihm kann man schon gar nichts anderes erwarten. Interessanter ist ja auch diese herausragende Stellung in der Verfassung, hat ja auch noch einen anderen Anknüpfungspunkt, nämlich der Bundespräsident ist ja das, was früher der Kaiser war in der Verfassung, er ist ja die neue Majestät und entsprechend gilt tatsächlich in Deutschland immer noch der Majestätsbeleidigungsparagraf. Also man muss in der Kritik am Bundespräsidenten besonders vorsichtig sein, weil, gut, die haben das ja inzwischen erweitert auf alle Politiker eigentlich, die darf man ja schon gar nicht mehr kritisieren, aber eigentlich muss man traditionell beim Bundespräsidenten besonders vorsichtig sein und in der Praxis, wie gesagt, du sagst auch zu Recht, es ist vieles nicht so mit der Neutralität in Gesetz gegossen worden, aber vieles war ja Tradition, dass der Präsident über den Parteien steht und sich aus der Tagespolitik heraushält, schon gar nicht zu Streit aufruft, sondern wenn dann einigend wirkt und so weiter und so fort. Und umgekehrt war es auch in der Praxis, ohne dass es jetzt vielleicht explizit da drin stand, wobei dieser Beleidigungsparagraf ist schon auch explizit drin, aber es war auch in der Praxis Usus unter Journalisten die ersten 50 Jahre der Bundesrepublik oder die ersten 60 Jahre, dass man den Bundespräsidenten abfeiert und unglaublich mit Respekt begegnet und ihn auf keinen Fall kritisiert, weil alles, was der macht, der hält dann einmal im Jahr die Grüß-August-Rede zur Nation oder zweimal, das war alles ganz toll und da hat er toll gemacht und da und überhaupt im Ausland ist er toll und so weiter. Der wird nicht kritisiert, das gab es eigentlich nicht. Gut. Die haben sich auch anders verhalten. Also und das ist jetzt sagen. Das Neue. Ich meine, wie gesagt, das ist bei ihm in der Person schon gar nicht mehr das Neue. Aber das ist mir aufgefallen, dass dieser Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten teilweise bis in den Mainstream hinein, nämlich bis in die Welt oder die Bild, besonders bei der Welt, nicht mehr da ist. Die haben jetzt tatsächlich auch sogar bei der Welt, geschweige denn bei News und bei alternativen Medien, ja, also mehr oder weniger gesagt, dieser Mensch ist ein Verfassungsfeind und der selber, ja, ist zu ächten. Ne? Dieser echte Mensch ist zu ächten.
Und gehört aus dem Amt entfernt.
Gehört aus dem Amt zu. Ja. Und das Beste, was er machen kann, ist besser heute oder gestern als morgen zurückzutreten.
Ja.
Das sind schon ganz neue Töne gegenüber dem Bundespräsidenten, die es früher auch nicht gab. Aber das hat er sich natürlich selbst zuzuschreiben.
Ich wollte gerade sagen, er bietet ja auch
den... Wie es in den Wald hineinschallt, so ruft es auch wieder raus.
Ne? Er bietet ja entsprechenden Anlass, um Leute zu solchen Aussagen zu provozieren, um es mal so zu formulieren. Ja, wie du schon sagst, also Steinmeier hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat die AfD zwar mit keinem Wort erwähnt, aber alle wussten, dass die AfD gemeint ist, ruft jetzt quasi alle Parteien, also natürlich auch seine eigene und vor allen Dingen wahrscheinlich auch die CDU dazu auf zu handeln. So, und was soll damit anderes gemeint sein, als jetzt endlich ein Verbotsverfahren anzustrengen?
Ja. Ich sag ja die ganze Zeit, das ist noch nicht vom Tisch, ne? Ich bin jetzt auch hochgradig gespannt. Mhm. Du hast ja von Anfang an gesagt, kommt nicht.
Kommt nicht, auf keinen Fall.
Wie gesagt, ich bin seit einigen Wochen auch geneigt, dir da zu folgen. Mhm. Aber so eine Rede ist schon interessant, ne? Mhm. Und das wird dann ja auch aufgegriffen, immer noch von den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Ja, Steinmeier hier sagt auch schon. Jetzt aber mal los hier, ne? Jetzt aber mal AfD verbieten. Ja. Also wir werden sehen, ne?
Also um es mal so zu
sagen. Das Ganze hat halt inzwischen eine internationale Dimension.
Ja, die hat es
auch. Die AfD geht im Weißen Haus ein und aus. Das Weiße Haus hat genau diese Sache auf dem Schirm.
Ja, die haben
und
wahrscheinlich
auch. Sind wir wirklich schon sind wir so souverän?
Ja.
Da ist dieses Land so souverän, dass man mal eben gegen den Willen der Amerikaner die größte Oppositionspartei, mit Abstand die zweitgrößte Partei, oder vielleicht demnächst die größte, jetzt schon eigentlich schon die größte Partei in Deutschland.
Ja, nach Umfragen.
Nach Umfragen, ob man die verbieten kann, ja?
Also ich denke nicht. Also ich denke, diese Rede, die wird sich ja vornehmlich an, was wir eben schon festgestellt haben, die wird sich ja vornehmlich an Designen gerichtet haben. Ja, also ich denke nicht, dass er das ganze Volk angesprochen hat. Ich denke nicht, dass er diejenigen angesprochen hat, die hier vielleicht das ein oder andere zu bemängeln haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war mehr so eine, wie soll man sagen, so eine Motivationsrede für unsere Demokraten, ja, für unsere Demokratie, für die Leute, die das Ganze noch hochhalten, für die Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter, für die Politik, für die Parteipolitiker und um nochmal hier auf diese Zuschrift hier zu sprechen zu kommen. Ich glaube, denen ist das schon sehr, sehr, sehr bewusst und ich glaube auch so einem Steinmeier ist schon sehr, sehr, sehr bewusst, dass die Beliebtheit der Politik im Allgemeinen, dieses Systems im Allgemeinen, nicht bei 26% Zustimmung für die AfD aufhört. Da ist ja, ich glaube, das geht ja noch viel weiter in diesen Raum heran. Ich glaube, so ein Steinmeier und auch seine, seine Parteifreunde und auch alle anderen Politiker da ganz oben, die jetzt hier die Geschicke lenken, ich glaube, denen dürfte mittlerweile auch bewusst sein, dass die Zustimmung, die sie jetzt gerade noch erfahren, ja, keine Ahnung, 20%, 15% für die SPD in Umfragen, 25% für die CDU in Umfragen, dass von diesen 15% oder 25%, ich sag mal, so der ein oder andere Prozentpunkt mit geballter Faust in der Tasche zustande kommt. So, und das ist die Realität. Und ich denke, ganz allmählich wird es, wird es unbequem. Wird es unbequem auch da, wo sie jetzt sitzen. Also ich denke, wie gesagt, mehr als eine Motivationsrede für die eigenen Leute war das nicht. Deswegen ist er da auch so dermaßen komplett völlig sinnbefreit eskaliert. Anders kann man das nicht bezeichnen. Es ist die totale Eskalation, es ist die totale Abkehr von allem, was früher mal gegolten hat. Und ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Also dass er, wie gesagt, diese guten Sitten und Traditionen jetzt einfach mal links liegen lässt und sagt, okay, das ist jetzt der Zustand, das ist jetzt die Zeit, wir stehen hier oder kommen immer mehr und mehr ins Hintertreffen, lange geht das nicht mehr gut. Ich habe diese Woche übrigens ein schönes Interview, leider nicht ganz, aber ein schönes Interview bei Apollo News gesehen. Da hat eine ehemalige Mitarbeiterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so mal aus dem Nähkästchen geplaudert und hat halt wiedergegeben, wie denn die Situation, also wie denn so die Stimmung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ist. Und hat halt erzählt, ja, also man scheint dort wohl, also im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk hauptsächlich Angst zu haben. Also dort muss wirklich so eine Bunkermentalität herrschen. Viele Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, viele Leute haben Angst, den Mund aufzumachen. Wozu man auch noch erwähnen muss, die Leute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben halt, wie gesagt, kritisieren halt auch die Führung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, kritisieren, dass Dinge zwar angesprochen werden letzten Endes, aber nie zu irgendwelchen Konsequenzen führen, dass sich das alles schon so eingeschlichen, du guckst gerade so.
Ich habe geguckt, ob du noch im Bild sitzt, aber ich glaube ja.
Ich glaube schon.
So ein bisschen am Rand, aber geht, ja. Ja, ja.
Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also wie gesagt, die Führung, wie gesagt, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird kritisiert dafür, dass sich da alles schon so eingerostet hat, eingeschlichen hat und da ändert sich nichts mehr. Und die Leute, die ich sag mal ältere Journalisten, die das alles noch aus einer anderen Zeit mitbekommen haben, die schütteln mittlerweile nur noch die Köpfe, wenn sie denn noch dort sind oder nicht schon längst weggegangen worden sind.
Ja, da gibt's doch jetzt viele, die zu den Alternativen gehen. Wie heißt der? Herles und einer hat so einen ähnlichen Namen mit H auch. Komm nicht. Da sind doch schon zwei, die ganz prominent früher im ständig vor.
Hier zum Beispiel der Hane ist ja auch.
Hane und Herles. Die beiden meinte ich.
Genau. Ja. Oder hier dieser.
Peter Hane und Wolfgang Herles, glaube ich.
Und was ist mit Waldemar? Waldemar ist doch jetzt auch bei News.
Wer?
Waldemar. Hier dieser Sportmoderator.
Waldi, stimmt, ja,
jetzt
ja,
auch gut, da.
Ja,
also, ja, so der ja, ein oder andere ja, ja, schafft jetzt den Absprung.
Seiten gewechselt,
da genau. Sind auch noch ein paar andere, die früher mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aktiv gewesen sind. Es geht aber, wie gesagt, darum, dass das dort wirklich mittlerweile Angst herrscht. So richtig tiefgehende Angst, und die Leute haben wirklich existenzielle Angst, und denen geht es um nichts Geringeres als um den Fortbestand. Also die haben tatsächlich Angst um den Fortbestand.
Existenzangst, ja.
Existenzangst, weil sie eben auch Angst um den Fortbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben. Sie sehen, dass die Einschläge immer näher kommen, dass die Kritik immer lauter wird. Wir hatten da ja jetzt neulich dieses eine Urteil, das da jetzt verhandelt werden muss. Ich glaube, Carlos Gebauer hat ja jetzt dankenswerterweise gesagt, man möge doch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt mitteilen, dass die Zahlungen, die ab sofort erfolgen, unter Vorbehalt erfolgen, weil jetzt nämlich festgestellt werden muss, ob diese Zahlungen überhaupt erfolgen müssen. So, bis jetzt hat das ja jeder oder viele Leute haben das ja stillschweigend hingenommen, diesen Vorbehalt nicht geäußert, aber das sollte man jetzt machen. So, und es wird ja jetzt auch demnächst dann irgendwann mal in den kommenden Jahren, das wird ja wohl eine Zeit lang dauern, es wird ja jetzt dann entschieden, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Form überhaupt noch Bestand haben wird. Und wir reden jetzt noch längst nicht von Ulrich Siegmund aus Sachsen-Anhalt, der im nächsten Jahr mit einem Federstrich den ganzen Spaß beenden könnte. Ne? Das ist, wie gesagt, also.
Aber wenn du siehst, was jetzt wieder schon, erstmal dazu, du siehst es ja auch daran, dass sie Panik haben, siehst du in den jüngsten Berichterstattungen über die BBC. Ne? Mhm. Die BBC ist ja jetzt in Großbritannien noch viel, viel umstrittener als der ÖER bei uns. Ne?
Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen.
Weil dieser Präzedenzfall da halt war, ne? Weil die halt, die müssen eine Rede von Trump, ich habe es noch gar nicht, hast du es gesehen, wie sie es gemacht haben, es muss so dermaßen hinterfotzig dreist gewesen Moment, sein.
Es ging um nichts Geringeres. Es ging um nichts Geringeres als um den 6. Januar.
Und die haben ihm das Wort im Mund verdreht.
Richtig.
Und haben so getan, als wenn er wirklich zu Gewalt aufgerufen hat.
Richtig, ne? Exakt. Die haben wohl, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die haben tatsächlich die Reihenfolge seiner Worte da so modifiziert, dass es sich tatsächlich so angehört hat. Also für jeden, der da, gewesen ist. Für jeden muss es sich so angehört haben, als wenn Trump jetzt wirklich hier die Demokratie stürzen wollte, so mehr oder weniger. Und es ist ja genau das, was unsere
Ja, und das Interessante ist, in England ist halt, die Konservativen sind da weiter als unsere CDU. Mhm. Also da kommt, ich meine, von Nigel Farage sowieso, aber aus der konservativen Partei inzwischen in England kommt halt der Ruf, diese ganze BBC ist nicht reformierbar, weg damit.
Ne? Ja.
Soweit sind wir hier noch nicht, erst recht nicht in der CDU, ne? Aber da siehst du natürlich, was die hier für eine Panik haben, auch in den Berichten darüber, die sind wirklich ganz interessant zu lesen, die ÖER-Berichte über diese BBC-Sache, wo du schon siehst, da geht denen schon der Kackstift ganz ordentlich, ne? Ja, herrlich. Und aber wenn du jetzt sagst, hier Sachsen-Anhalt, ne, klar, und Zahlung mit Vorbehalt, schon da könnte es fallen. Und Sachsen-Anhalt und so weiter. Du siehst ja, die haben ja auch ganz viel zu verlieren. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat wohl einen größeren Etat als ganz Hollywood zusammen. Ne? Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Aber da muss man auch mal sehen, was bieten die, was liefern die dafür.
Ja.
Ne? Und was liefert Hollywood? Ne?
Also Qualität immerhin habe ich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute erfahren, dass Tag der Nettigkeit ist.
Echt? Okay, das ist ja schon was. Ja, ja. Aber du siehst, was die zu verlieren haben. Du siehst, was so ein Bundespräsident jetzt schon auffährt, was der auch ganz persönlich riskiert. Mhm. Der geht ja all in, ne? Der geht ja wirklich all in. Und also da wird noch mehr kommen nächstes Jahr. Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, vor dem von dir zu Recht erwähnten, wie heißt der? Der heißt ja auch noch Siegmund, ne?
Siegmund.
Vor dem Sieger. Ja, also vor Siegmund, und der Gegenkandidat von der CDU heißt Schulze, glaube ich, ne? Schulze gegen Siegmund.
Das Sven Schulz.
Kann man sich nicht ausdenken.
Ja, also es ist eigentlich hier.
Die werden im Vorhinein, gerade weil es da auch um den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, es geht ja so um so viel. Die sagen ja inzwischen schon, ja, wir werden dann alle Akten schreddern, bevor die.
Ja, das war mal so ein Vorschlag, ne? Der da in
unter
den Raum
anderem,
geworfen
wurde. Ne? Ja. Also du musst dir vorstellen, da geht ja wirklich der Kackstift.
Ja, ne? Das ist voll.
Und die werden alles tun. Ich glaube, also wie gesagt, vielleicht denken wir mit dem Parteiverbotsverfahren auch viel zu kurz. Mhm. Vielleicht geht das auf ganz anderen Weg. Wie gesagt, Konfliktfall Ukraine, ne, wird mal eben ausgerufen. Alle Parteien müssen jetzt mal Pause machen, bis auf Weiteres. Und dann war es das, auch mit der offiziellen Demokratie.
Jetzt also muss
das
die ist Demokratie, keine Demokratie erst mal mehr. Eine Verschnaufpause
Demokratie, einlegen. Demokratie, ne? Offenbar ist die längst vom Bundespräsidenten, von vielen, vielen anderen, also in der alten, in der bisher bekannten Form verraten worden. Ne? Und das geht ja ganz schnell, da werden ja ganz neue Seiten aufgezogen. Nur die Frage ist immer, wie souverän ist denn Deutschland, sowas zu tun?
Ja, na? Das wird sich dann spätestens in der nächsten Staffel beantworten. Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich schätze mal schon, dass die US-Administration, das deutet sie zumindest an, hier das ein oder andere in die Wege leiten wird, dass die Dinge vermutlich nicht so kommen, wie man es sich ausmalen könnte. Also nicht so schlimm kommen, wie sie kommen könnten. Also ich glaube, wie gesagt, weder an ein Parteiverbot der AfD, ich glaube nicht mal an den Verbotsantrag. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man jetzt noch wesentlich mehr gegen die AfD wird unternehmen können, als man es ohnehin schon getan hat. Wir werden im nächsten Jahr möglicherweise hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch hier diese eine False-Flag-Aktion erleben. Vielleicht werden wir noch mal so einen Potsdam 2.0 erleben. Irgend so eine Schmierenkampagne gegen die AfD mit irgendwelchen...
Ganz bestimmt sogar. Also das ist das Mindeste, was kommt.
Das denke ich schon. Das wird passieren. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass der Erfolg nicht nur ausbleiben wird. Ich glaube sogar, dass ähnlich wie Potsdam 2.0 es eigentlich gezeigt hat, es wieder so ein Boomerang-Effekt haben wird. Man muss das, ich sag ja immer, also Potsdam 2.0 hat ihnen am Ende mehr geschadet, als es ihn gebracht hat. Es hat kurzzeitig die Stimmen, also kurzzeitig den Zuspruch für die AfD in den Keller gedrückt, aber was am Ende hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass Deutschland hier von irgendwelchen NGOs beherrscht wird. Ja, wir hatten ja in Folge dieser Potsdam-Affäre hatten wir ja diesen Aufmarsch. So, und dieser Aufmarsch, der wurde dann in relativ kurzer Zeit von relativ vielen Leuten, also insbesondere aus dem alternativen Bereich, als inszeniert erkannt. So, und wir haben auf einmal alle erkannt, Moment, guck dir das doch mal an. Du hast dann immer diese Ankündigungsplakate für diese Demonstration. Wie viele Vereine und wie viele Organisationen eigentlich an dieser Organisation, dieser Gegendemo, Gegenrechtsdemos mitwirken. Und dadurch ist das eigentlich erst so auf den Tisch gekommen. Also hätte es Potsdam 2.0, Potsdam 1.0 nicht gegeben, dann wäre diese Diskussion wahrscheinlich gar nicht erst so aufgeploppt, wie sie aufgeploppt ist.
Ja, weil sie haben schon noch ihre Macht demonstriert. Ne? Es waren ja schon, also sie haben alles aufgefahren, Nationale Front DDR, ne? Das waren auch immer so viele, die waren alle zusammen, ne? die ganzen Organisationen, das ist ja genau das Beispiel auch dafür. Da haben sie nochmal wieder alles, wie auch 89, haben sie so alles nochmal aufgefahren.
Genau.
Und das war ja auch nur der Vorlauf für das, was dann kam, wo Merz so diesen kleinen Rechtsschritt mit seinem Tanz gemacht hat vor der Wahl. Und wo die dann gesagt haben, so, und jetzt ist mal die CDU dran. Jetzt beschmieren wir die CDU-Zentralen und bringen unseren Straßenterror dahin. Der wirkt aber bis heute noch in der CDU nach.
Ja und nein. Ich würde hier nicht von Macht sprechen. Also das ist die Macht. Also Macht erkenne ich nicht dahinter. Ich erkenne da höchstens Panik. Also unfassbare Panik. Und man erkennt jetzt auch ihre Mittel, ihre Möglichkeiten, die sie jetzt haben, die sie auch ins Feld werfen. Und das, wenn das jetzt alles ist, dann ist das nicht viel. Weil ich glaube, dass sich immer weniger Leute von diesen Aufmärschen, von diesen inszenierten Aufmärschen jetzt noch in irgendeiner Art und Weise beeindrucken lassen. Also wie gesagt, du hattest im Frühjahr letzten Jahres hattest du diese Aufmärsche, und ich glaube, die Stimmen, der Zuspruch für die AfD ist dann von, weiß ich nicht, 21-22%, dass sie dann im, wann war das, 23, Dezember 2023, da war die AfD bei 21-22%.
Rekord, ne?
Das war dann damals so der Peak. Danach kam im Frühjahr Potsdam. So, und dann hattest du dann im Frühjahr eben diese ganzen Anti-Rechts-Demos. Ja, ich glaube, das fand dann auch statt mit Blick auf die EU-Wahlen. Ja, da wollte man ja unbedingt dafür sorgen, dass die AfD nicht allzu gut abschneidet.
Hat auch geklappt damals.
Das hat auch tatsächlich geklappt. So, aber was ist danach passiert? Kurz nach den EU-Wahlen, ich weiß nicht, auf einmal waren diese ganzen Demos weg. Puff. Mhm. So, und was ist passiert? Innerhalb kürzester Zeit ist die Zustimmung für die AfD ja wieder auf Rekord hochgeschnellt. Und was wir jetzt erlebt haben, nach der Bundestagswahl, sind absolut neue Rekordwerte, sind 25, 26, 27%.
Ja, zur Bundestagswahl wurde noch mal ein bisschen gedrückt durch den Move von Merz, ne? Durch die Wählertäuschung. Ne?
Genau, richtig. Merz hat sich geriert als großer Rechter, als großer Migrationskritiker, als großer, was weiß ich,
und da gibt es Gerüchte, die auf X bekennen, oh, ich bin noch mal reingefallen, ja. Aber jetzt wirklich zum letzten Mal.
So, und ne? Ich denke, wie gesagt, also wenn jetzt noch mal so ein Move kommt, und ich vermute mal, es wird noch so ein Move kommen, es wird noch so eine, was weiß ich, irgendein inszeniertes Drama geben, dann wird das schon wieder viel, viel weniger Leute erstmal davon abschrecken, die AfD zu wählen. Und gleichzeitig wird der Boomerang-Effekt, der dann eintreten wird, die AfD mit Sicherheit über 30% heben. So, dann wird herauskommen, was schon wieder so ein Quatsch, den ihr da angestellt habt. Also mehr kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir dann auch noch vorstellen könnte, wäre, dass dann, wenn jetzt die, ich glaube, wenn jetzt wieder so eine völlig, ja, kernbehinderte Inszenierung stattfinden wird, möglicherweise dann auch die US-Amerikaner zeigen, wo der Frosch die Locken hat und sich entsprechend einmischen werden. Also darauf warte ich ja noch. Und ich denke, ja, was wir so in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, das wird nicht ausbleiben. Wie schon gesagt, also ich meine, ich habe es in den letzten Sendungen auch immer mal wieder erwähnt, dass sich die AfD um Kontakte zur derzeitigen US-Administration bemüht. Das trifft ja auch auf Gegenliebe, beziehungsweise es findet ja auch die Bemühung statt, seitens der US-Administration Kontakt zur AfD aufzunehmen. Und wie gesagt, das halte ich nicht für Zufall, ne? Man muss nur darauf, wir können nur darauf gespannt sein, wie jetzt in Zukunft mit Merz umgegangen werden wird.
Interessant ist, dass im Mainstream auch jetzt thematisiert wird, die AfD außenpolitisch. Ich habe ja immer gesagt, am Ende ist nur die Außenpolitik entscheidend, ja. Außenpolitik matters, im geopolitischen Spiel und so weiter. So, und da ist die AfD, steht fest an der Seite Israels, damit sind sie schon mal im Club. Und jetzt ist noch die Ukraine-Frage, ne? Da waren sie, sind sie noch unsicher, und jetzt machen sie da ja einen riesen Bohai da drum, ne? Und jetzt gut, gleichzeitig sind die Kontakte zu Trump und zu Amerika bestens, sozusagen in einer neotransatlantischen Bündnis mit der Trump-Administration, ne? Oder Neotransatlantik-Brücke, ne?
Ja.
Kommt auch in unserem nächsten Heft. Ja, das in nächsten wir dann eigentümlich frei. Da genau, wird auch noch einiges drüber kommen, genau. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Es geht um Außenpolitik-Matters.
Genau. Und da sind sie jetzt dran, jetzt der böse Kropala, er hat da wieder was gesagt, und Skandal, die Bild-Zeitung.
Putin hat ihm tatsächlich nichts getan.
Alle sind dran, die müssen da noch auf Linie gebracht werden, dann sind sie regierungsfähig. Ne? Und wahrscheinlich so ein Typ in der Bild-Zeitung, die sind ja da auch Hardliner, was Ukraine und Russland betrifft, mega Hardliner, geht ja gar nicht, Leute, die mehr gegen vor die Pumpe gerannt sind, und hier hab, und da müsst ihr jetzt noch. Wahrscheinlich, würden wir sagen, löst sich das aber, dieses Problem, im nächsten Jahr von ganz allein.
Absolut, ne?
Weil das irgendwie, die Ukraine hat längst schon keine Soldaten mehr, und Trump ist kurz davor, jetzt dann doch mal irgendwann sich mit Putin zu treffen, dann sind die beste Freunde, und dann ist das egal, was die AfD jetzt dazu gesagt hat, weil dann ist das gar kein Thema mehr. Ne?
Ja, ich wollte ja gerade sagen, so aus Sicht von Trump wäre es ja wünschenswert, dass sich eine deutsche Partei findet, die sich ja wieder bereit erklärt, dialogbereit mit Putin ins Gespräch zu gehen.
Und damit wird sich wahrscheinlich diese Front auflösen, und dann ist die AfD außenpolitisch bündnisfähig. Und das ist das alles Entscheidende. Und interessant ist, dass das jetzt schon so dermaßen diskutiert wird. Ne? Also das spricht für mich dafür, dass tatsächlich in vielen Köpfen schon die AfD kurz davor steht, Teil der Regierung zu sein.
Ja, das wird ja auch
in
so.
In nicht weiter Zukunft.
Das wird ja auch so sein. Und ich glaube, die AfD, so wie sie sich jetzt präsentiert sie sich ja aus Sicht, man muss es ja immer so sehen, aus Sicht der Amerikaner oder aus Sicht der deutschen Parteien. So aus Sicht der deutschen Parteien ist das natürlich ein totales No-Go, dass sich die AfD gut mit Trump versteht und dass die AfD sich um Gespräche mit den Russen bemüht. aus Sicht der Amerikaner sieht das ganz anders aus. Ich glaube nicht, dass Trump etwas dagegen hat, dass die Deutschen mit Putin debattieren oder ins Gespräch kommen. Ich weiß, er spricht ja selber mit denen. Er hat ja auch kein Problem mit Orban, ja. Der das ähnlich sieht. Ganz im Gegenteil. Man sieht da eine, ja, wie gesagt, man sieht da aus Sicht der Amerikaner, wird wahrscheinlich eher so ein Friedrich Merz, diese Kriegsrhetorik immer noch aufrecht hält, der wird wahrscheinlich kritischer beäugt. So, und wenn es denn tatsächlich so ist, dass Deutschland nicht ganz so souverän ist, wie manch einer vielleicht den Eindruck hat, dann sind es ja eigentlich eher die CDU-Granden, die hier das Problem darstellen und nicht die AfDler. Ganz im Gegenteil, die AfD präsentiert sich gerade für die Amerikaner eigentlich als der Gesprächspartner hier in Deutschland, mit dem man dann in Zukunft wird Politik machen können. Das ist nicht mehr die CDU. Übrigens, CDU finde ich auch sehr interessant. Du hast es ja mitgekriegt. Ich habe ja letzte Woche, habe ich mir ja den Aluhut aufgesetzt und ich habe ja gesagt, es kommt die Spaltung. Und ich finde das jetzt sehr interessant. Hast du das mitgekriegt mit dem Rentenpaket?
Ja.
So, da hast du ja mitgekriegt, dass sich da auch gewisse Verbände, Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsverbände lauthals geäußert haben, das geht überhaupt nicht, das wird Milliarden und Abermilliarden kosten, das ist nicht zu stemmen und es hat sich ja jetzt, und darauf läuft es jetzt wahrscheinlich hinaus, es haben sich jetzt auch die Jung-CDUler zu Wort gemeldet, die da angekündigt haben, also wenn das so ins Parlament kommt, dann werden wir dagegen stimmen. Also dann hat Friedrich Merz ein richtiges Problem. Ne? Also wenn ihm die eigenen Leute schon
von der... Die haben auch ausreichend, glaube ich, Abgeordnete, diese jungen Abgeordneten, um dieses die Mehrheit zu sprengen.
Exakt, ne? So ist es. Also die jungen Abgeordneten könnten ja mehr oder weniger die Koalition platzen lassen, wenn du so willst. Also dann...
Und apropos Koalition platzen lassen, steht, glaube ich, jetzt in Brandenburg auch ganz kurz davor, ne? Weil das Bündnis, ehemalige oder bald ehemalige Bündnis Sarah Wagenknecht,
ja,
die jetzt ja auch einen neuen Namen bekommen irgendwann, aber immer noch BSW heißen,
ja,
da sind die ersten vier jetzt ausgetreten. Ne?
Mhm.
Und das sind, interessanterweise sind das aber, glaube ich, vier von zwölf, die aber besonders Establishment nah sind und mit der SPD eigentlich weitermachen wollen.
Mhm.
Die acht, die drin geblieben sind, sind wohl eher auf Linie des Bundesvorstands, inklusive Wagenknecht immer noch, die jetzt so ein bisschen aus dem Hintergrund die Fäden ziehen will, die sagen, okay, das geht sowieso nicht hier, dass wir da Notnagel fürs Establishment sind.
Mhm.
Wir haben uns da völlig falsch positioniert.
Mhm.
Also ich glaube, das ist zu denen auch schon durchgedrungen, was wir immer gesagt haben. Das BSW hat nur einen Sinn als Koalitionspartner der AfD wenden, ne? Und nicht das, was sie da gemacht haben. Und das scheint zu kommen, dass diese Koalition möglicherweise die Mehrheit verliert. Das müssen ja sogar nur vier austreten oder sogar nur zwei, glaube ich, oder drei austreten von der anderen Seite. Oder eben als BSW als Gesamtes sagen, okay, wir machen da nicht mehr mit.
Mhm.
Und da geht es ja auch in die Richtung, weil es geht, glaube ich, schon um ARD, ZDF, um irgendwie Staatsvertragssachen,
genau,
Reform öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ganz konkret. So, und also jetzt ist schon so, dass die keine Mehrheit mehr haben in der offiziellen Koalition. Keiner weiß, wie es weitergeht.
Ja, meine, wobei die vier wollten,
meine These ist...
Moment, die vier, die wollten tatsächlich noch Mitglied der
Fraktion bleiben. Aber da sagt die Fraktion, das geht wahrscheinlich nicht, weil die können ja nicht einfach austreten und so.
Dann,
und dann muss man mal sehen. Also, und dann sind die nicht... Das sind aber genau die eigentlich im Regierungsbündnis bleiben wollen. Das ist eine ganz, ganz, ganz verrückte Sache da. So, meine These ist, diese vier oder noch ein paar mehr werden irgendwie mit der SPD weitermachen wollen. Die haben aber dann keine Mehrheit mehr. Da wird die CDU sich zur Verfügung stellen.
Genau.
Ne? Dann gibt's dann praktisch wieder, wie das in Brandenburg vorher auch war, SPD mit CDU. CDU hat sich ja von Anfang an verweigert, weil die haben gesagt, okay, werden ja gar nicht gebraucht. Ihr habt ja eine Mehrheit mit BSW. Und mit CDU hätten sie keine Mehrheit gehabt.
Ja.
Das ist eine ganz interessante Konstellation in Brandenburg. So, jetzt werden sie wieder gebraucht und dann werden sie sich einfach diese vier oder wie viel auch immer vom BSW, die da nah sind und den ganzen Kram weiter mitmachen wollen, werden sie sich dann dazu holen. Und dann ist aber die Frage, was wir, also da gibt es schon eine Spaltung, die machen weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Dann ist aber die Frage, was sagen denn all die CDU-Abgeordneten eigentlich dann dazu, ne? Die auch denken, okay, da sind jetzt die ein bisschen kritischer sind vom BSW, die sind in der Opposition, die AfD ist in der Opposition. Wenn jetzt vier von uns mal rauswechseln würden und mit Rest BSW und AfD zusammen, wir machen jetzt mal eine Reformsache hier. Also da muss doch unglaublich viel zumindest in den Köpfen in Bewegung sein oder im Schachspiel in Bewegung sein. Was könnte hier alles passieren? Ne?
ja, es könnte sehr, sehr viel passieren. Und genau das, vermute ich, wird ja auch im nächsten Jahr, in der nächsten Staffel auf uns zukommen. Dann werden wir, also ich also und ne, es ist ja immer schwierig mit Prognosen, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich habe es so ein bisschen im Gefühl, beziehungsweise es scheint sich so anzudeuten, gerade was jetzt so die Berichterstattung bezüglich Friedrich Merz angeht. Friedrich Merz, der kriegt ja eigentlich nur drauf, ne? Es gibt über Friedrich Merz.
Hast du das Foto gestern in der Bild? Ja,
genau, richtig. Und ich habe gestern, als du
was
mir
dann
dieses
ausgetauscht wurde, muss genau, man mal den Zuschauern
richtig,
erklären.
Richtig, das war okay.
Also die haben das kompromittierendste, schlimmste Foto. Wobei es ist nicht schwer zu finden.
Nein,
bei Friedrich Merz.
Es ist
aber wirklich ein unglaubliches Foto, wo Friedrich Merz so dermaßen dumm drauf aussah. Ne?
Und da muss ich
haben
dich
die
jetzt,
genommen und
ich
muss betiteln. Ne, diese Rentensache war das, glaube ich, ne? Oder was war das für eine Sache? Wo die Wirtschafts oder irgendjemand
genau,
es geht
um das um den Schuldenberg, ja.
Schuldenberg,
wie der Rechnungshof hier mit der Politik der Bundesregierung abrechnet und
das
klar
wurde in
gemacht
der Bild-Zeitung
hat,
bebildert,
ja.
In der Bild-Zeitung bebildert, also bei denen, ja. Die wirklich ganz viel Wert auf Bilder ja. legen, mit dem kompromittierendsten Foto ja. von Friedrich Merz, ja. was man sich überhaupt vorstellen kann.
Und da wollte ne? ich dich, muss ich dich jetzt unterbrechen.
Und halbe Stunde, nur das, um ja. noch ganz kurz zu sagen, ja. und halbe Stunde später war das Foto ausgetauscht mhm. mit dem nettesten Friedrich Merz. Ja. Jetzt ist der netteste Friedrich Merz bei diesem mhm. gleichen Artikel zu sehen, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Und
also was muss da passiert sein?
Und da muss ich dich jetzt unterbrechen, das ist nämlich nicht so. Und zwar, wenn man sich mal, ich musste gestern, als du mir dieses Foto da gezeigt hast, beziehungsweise als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, da dachte ich so, boah, du könntest eigentlich, ich meine, der Mann ist jetzt ein halbes Jahr im Amt. Und du könntest jetzt schon eine Collage mit den miesesten Fotos von Friedrich Merz machen. Du würdest eine Tapete voll kriegen. Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass die Bild-Zeitung irgendwelche komplett hohlen Fotos von Friedrich Merz heraussucht, um damit irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren.
Ja, und ich glaube auch nicht das erste Mal, dass sie das austauscht.
Dass sie das ausgetauscht haben, das ist, glaube ich, zum ersten Mal passiert. Oder zumindest ist es mir vorher nicht aufgetaucht. Aber es passiert dauernd. Merz wird dauernd mit so einer komplett schälen Visage dargestellt. Das ist nicht das erste Mal. Also da könnte man jetzt mal rumgoogeln und suchen. Also dass Friedrich Merz mit einem Gesichtsausdruck wie ein, weiß ich nicht, Schuljunge, Lauchkörper, Opfer, weiß ich nicht, das passiert dauernd.
Ja, aber das Interessante ist doch gestern, dass das nach einer halben Stunde ausgetauscht wurde, gegen genau das Gegenteil.
Das fand ich
also entweder hat Friede Springer persönlich angerufen, wie er uns Julian Reichelt erzählt hat, dass das schon mal vorgekommen ist bei wichtigen Dingen. Ne? Mhm. Also entweder hat Friede Springer persönlich angerufen, hier, es geht so nicht. Oder es war der Praktikant oder irgendwas, der dann einen Kopf kürzer gemacht wurde und dann wurde die Redaktionslinie wieder durchgesetzt.
Möglicherweise, da müsste man mal einen Bildredakteur hier ins Studio holen, der uns dann darüber berichtet, wie sowas zustande kommt. Ich weiß es nicht. Möglicherweise war es tatsächlich Friedo Springer. Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Die hat vielleicht noch mal geguckt und was ist denn da passiert? Keine ja. Ahnung.
Das ist doch unser Kanzler.
Das ist doch unser Kanzler. Den kann man doch nicht so darstellen.
Das ist doch der Friedrich. Ne?
Den ja. darfst du doch nicht so. Der sieht ja. doch doof aus. Ne? Das ist
doch unser Mann.
So unser Mann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Aber wir erkennen schon die Absicht dahinter. Also wir haben dieses Foto gesehen und hinter diesem Foto steckt natürlich eine Absicht. Und diese Absicht ist, die deutet
nicht
ja darauf,
gut aussehen
er
zu
soll
lassen.
Nicht gut aussehen. Und der soll schon das ganze letzte halbe Jahr nicht gut aussehen.
Aber jetzt
aussehen.
Sieht er ja gut. Wenn du jetzt nochmal auf den Artikel, jetzt sieht er gut aus.
Ja, aber warten wir, nächste Woche kommt der nächste Artikel. Und dann sieht er wieder komplett bescheuert aus.
Vielleicht sind die auch auf Linie zurückgerufen worden.
Das
war ja auch
ich,
schon mal zur Corona-Zeit, weiß ich noch. Dann haben sie sich ein bisschen sehr weit vorgewagt
ja.
und dann wurde es wieder weniger.
Warten wir ab. Was jetzt, wie gesagt, also rückblickend betrachtet, muss man einfach mal sagen, Friedrich Merz nach dem ersten halben Jahr, also hat eigentlich nur draufgekriegt. Ja, da gab es kaum lobende Worte. Ja, es wurde eigentlich direkt nach den ersten drei Monaten wurde festgestellt, oh, die Umfragen, ne, die gehen schon in den Keller. Da wurde direkt verglichen, ich meine, wir haben die Vergleiche vor der Nase. Also ich glaube, ich habe es in einer Fortmeldung, habe ich es mal erwähnt, wie sahen eigentlich die Zustimmungswerte der Ampel nach 100 Tagen aus und wie sah die Zustimmung der ja großen Koalition aus nach 100 Tagen. Du hast gesehen, die Ampel, die hatte dann nochmal so einen Hype, die waren jenseits von 50%, die waren irgendwo bei einer 60%, ja, also keine Ahnung, das war, die wurden ja fast schon gefeiert, ja, also der Kanzler, der war beliebt, der Olaf, ja, so ein Merz, Hör mal, Merz stand irgendwie 3 Monate nach der Wahl hinter der AfD zum ersten Mal. So, und das ging dann Schlag auf Schlag auf Schlag. So, dann wurde hier der große Herbst der Reformen angekündigt. Ja, und was passiert bis dann? Ja, da wurde ja auch schon dafür kritisiert. Ja, jetzt geht er erstmal in Sommerpause, nichts passiert, ja. Er wurde permanent und wird eigentlich permanent, ja, der Lächerlichkeit preisgegeben. Er wird permanent, ja, als ja, wie gesagt, schwach, nicht durchsetzungsstark, ja, und auch so ein bisschen mitleidig dargestellt. Also er ist jetzt nicht der Typ, den man...
Aber nochmal, diese Leute, auch Merz, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Man weiß von Friedrich Merz, dass er nur ein Lebensziel hatte, Kanzler zu werden. Und jetzt hat er nur noch ein Lebensziel, Kanzler zu bleiben, möglichst lange, ne? Egal wie. Das sagt, glaube ich, jeder, der ihn ein bisschen kennt persönlich.
Ja.
Da gibt's gar keinen Zweifel. Aber bei Angela Merkel, die konnte man nie interpretieren. Mhm. Viele, die haben immer gesagt, die ist so ein verschlossenes Buch. Ne? Das war immer ganz komisch bei der. Bei Friedrich Merz ist ganz klar, der will einfach nur, das war sein Lebenstraum und er will das jetzt ewig bleiben. So, und diese Leute sind bereit, alles zu tun. Und nochmal, und auch wenn du siehst, die Steinmeier-Rede, nochmal, wer sagt denn, dass sie nicht nächstes Jahr den Krieg anfangen? Ne? Also die tun ja schon alles dafür. Die tun ja rhetorisch schon lange alles dafür, in diesen verkackten Krieg da noch einzutreten und da deutsche Soldaten und französische Soldaten in die Ukraine zu schicken.
Ja, das passt so gut zum Thema, so wird der neue Wehrdienst. Ja, da hat man sich ja jetzt geeinigt. Ne? Ja,
übrigens auch wieder Steinmeier. Daran sieht man auch, wes Geistes Kind das ist. Der ist jetzt der Erste, der fordert Männer und Frauen jetzt. Zwangsdienst.
Sollen sie ja.
Ja. So,
das ist ja jetzt, alle sollen
gemustert. Wenn Zwang, dann richtig.
Ja,
ne? Wenn schon, denn schon.
Kann nie genug sein. Ja, wobei, ja, wie gesagt, ich glaube ab 2008 die Jahrgänge, die sind jetzt dran. Das ist, ja, ab 2008.
Aber das sind jetzt sonst nur Jungs, glaube ich, ne, die dann auch erstmal nur gemustert werden. Das ist jetzt im Moment so das Neue. Ne?
Es geht um, ich glaube, die werden, warte mal, lass mich nochmal kurz nachlesen. Ich habe mir das hier kopiert. Also erstmal werden, so wie ich das jetzt verstanden habe, es werden erstmal Fragebogen rausgeschickt, die sind für Jungs verpflichtend auszufüllen.
Übrigens, interessant ist doch, mit 18 oder mit 16 können die doch jetzt nach deutschem Gesetz auch sagen, hör mal, ich heiße jetzt nicht mehr Klaus, ich bin jetzt die Julia.
Ja.
Ne? Werden die aber dann auch angeschrieben?
Ja, weil ich glaube, pass auf, nee, im Krieg ist das...
Im Krieg nicht, aber jetzt haben wir ja keinen Krieg.
Ja, aber vielleicht interpretiert man das dann so, hör mal, deine Späße kannst du... in allen anderen Bereichen anwenden, aber hier geht's um Krieg. Vielleicht geht's nur um das Thema Krieg. Ne?
Also ich weiß, dass sie das, glaube ich, ausschließen wollen, wenn dann wirklich jetzt die Wehrpflicht kommt. Das ist ja noch nicht, also der Militärzwang.
Ja.
Das ist es ja noch nicht. Das ist ja jetzt im Moment nur die Vorbereitung, nur die Musterung für alle. Und soweit ich weiß, ist bei diesem neuen Beschluss das noch nicht drin, dass nur Jungs sind, also als Jungs geborene Jungs sind. Und dass du dich da nicht ummelden kannst, was du ja jetzt ansonsten kannst.
Ja, aber ich meine, es ist ja im Prinzip die Vorstufe. Du wirst ja die Vorstufe.
Ja, wenn du aber erstmal nicht gemustert bist, weil du jetzt zwischendurch mal Julia warst.
Das werden die schon im Hinterkopf haben. Die werden ja nicht so bescheuert sein.
Sagen, ja, aber das ist doch hochinteressant. So, das ist doch hochinteressant für den ganzen anderen Wahnsinn.
Ja, der ganze andere Wahnsinn, der hat sich ja schon längst selbst erledigt und
Das ist so ähnlich wie der Ukraine-Krieg losging, dass das mit den Masken nicht mehr so klug war, ne? Ja, weil Selenskyj ist halt mit seinem, der kann ja schlecht als Soldat auftreten mit so einer beschissenen Maske auf.
Pass auf, ich war
das Spiel vorbei.
Das Spiel ist, also hier dieses Genderspielchen wird auch in diesem Zusammenhang vorbei sein. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand sich dann damit rausreden kann, ja, ich bin aber im falschen Körper geboren.
Ja, aber dann ist das Spiel wirklich vorbei. Dann ist das Spiel...
Das ist im Prinzip ist es ja jetzt schon vorbei, weil wie gesagt, im Krieg ist ein Mann ein Mann, ne? Und wer da einen Schniepel hat, der ist halt...
Ja.
Der wird halt herangezogen.
Aber dann müssen sie wirklich, das ganze Ding müssen sie begraben. Den ganzen, also aber wahrscheinlich ist es sowieso so. Der ganze Woke-Mist ist ja sowieso, das hat ja witzigerweise die Deutschen hier, die haben es da nicht verstanden, unsere ganze Regierungstruppe. Ja. Ne?
Ja. Und
das ganze politmediale Establishment hier, die haben irgendwie den Schuss nicht gehört. Ne?
Haben sie nicht gehört, und aber ich glaube schon, denen ist bewusst, wenn die diese Wehrpflicht, also wenn die diesen Zirkus mit der Wehrpflicht durchziehen wollen, dann ist der Zirkus mit diesem Wokismus, Popismus auch vorbei. Dann kann sich dann werden die, glaube ich, auf die Leute, die, wie gesagt, glauben, im falschen Körper geboren worden zu sein, keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, Die brauchen die Musterungen auch, von allen biologischen Männern.
Klimakopie, Mann. Ne? Ja. Ich glaube, der Merz war doch der Letzte, der da noch ganz offensiv da in Rio die ganze Geschichte hochgehalten
hat. Ach ja,
hat,
jetzt ne? ist ja gerade Rio. Das
ist,
wollte,
ist das immer noch? Das ist sogar noch, ne?
Ich glaube, das ist gerade noch. Das war fing doch erst am Montag an. Ich weiß gar nicht. Ja, Merz ist da. Und was habe ich gehört? Ich glaube, China ist nicht da. Amerika ist nicht da. So ein paar große Player, also eigentlich diejenigen, auf die es ankommt, die sind nicht da. Ich glaube, es sind wohl in Brasilien jetzt gerade mal Länder vertreten, die vielleicht für 10 oder 12% des Gesamtausstoßes der Menschheit verantwortlich sind. Und diese Leute werden dann jetzt versuchen, die Welt zu retten. Ich weiß es nicht. Das schwebt denen vermutlich immer noch so vor. Ja,
die vor allen Dingen ihre eigenen Bürger, ja. also ihre eigenen Untertanen, ja. Denen sie dann Knüppel zwischen die Beine legen.
Natürlich.
Und die sie noch mehr ausbeuten als je ja. zuvor. Und das schöne Europa kaputt machen,
das
ja, schöne
das gute wird, alte das Europa. Wird, ne? Das wird, da werden. Und
die anderen lachen sich kaputt, die Chinesen, die Inder, die lachen sich alle kaputt, ja, die Amerikaner ist, inzwischen
es ist,
auch.
Es ist,
aber gut.
Es ist, wir werden es ja nächstes Jahr zu spüren. Wir bekommen es ja jetzt schon zu spüren. Wir zahlen ja jetzt schon für CO2. Nächstes Jahr wird es dann teurer und übernächstes Jahr dann noch teurer. Und was ja interessant ist, dass ich jetzt eben auch im Mainstream die Leute zu Wort melden, die eben hier noch die, ich sag mal, die noch vorhandene Wirtschaft lenken, ja, die sich jetzt kritisch gegenüber diesen Maßnahmen äußern, die eigentlich das wiedergeben, was jeder mit 3 funktionierenden Gehirnzellen von sich geben kann, dass wir uns hier einem gigantischen Wettbewerbsnachteil aussetzen, der ja jetzt dann wieder kompensiert werden soll durch Zölle. Also letzten Endes steht uns jetzt eine gigantische Preissteigerungsspirale vor. Ne? Also wer jetzt keine Ahnung, wer jetzt irgendetwas kaufen will, der zahlt entweder den überteuerten Schrott aus Europa, ne, der dann nur mit grüner Energie hergestellt werden kann, oder er zahlt dann den durch die Zölle überteuerten Schrott aus dem Ausland. Ne? Ja,
also, am Ende ist das der Weg in die Staatswirtschaft, ne? Also ja, erst recht noch mehr Staatswirtschaft.
Ja,
ne? Es geht alles nur noch per Zuteilung und per Wohlverhalten gegenüber dem Staat.
Darauf läuft es ja hinaus. Und
das ist das Ziel.
Dazu passt natürlich auch die Diskussion hier mit dem Euro, hier mit dem Digital-Euro, ja, dann hast du dann dein Geld, das du nur noch für bestimmte Zwecke ausgeben kannst. Ja, ich glaube, das muss alles so kommen. Also,
ja, gleichzeitig gibt es den Europäischen Geheimdienst demnächst, oh, ne? Ja. sagt von der Leyen, ne?
Da müssen passiert wir auch haben, ja,
europäischen Brüsseler CIA.
Da passiert alles. Ich sag ja, die nächste Staffel,
also die wird, geben jetzt alles. Also, wie gesagt,
alles aufgefahren, was aufgefahren werden muss, um den ganzen ja. Quatsch hier noch so ein Stück weit am Leben zu halten. Und
aber das macht sie natürlich nicht ungefährlicher, ne?
Das macht sie nicht ungefährlicher, aber ich betone es ja immer und immer wieder. Ich glaube selbst, ich wage zu bezweifeln, dass diese Vorhaben hier dann doch final zur Umsetzung kommen werden. Dafür ist, ich glaube, die Einigkeit in Europa ja auch gar nicht mehr gegeben. Du wirst ja immer noch die Slowenen haben, du wirst die Ungarn haben, du wirst die Italiener haben, die da vielleicht nicht mehr ganz so auf Linie sind. So, und dann haben wir ja noch Frankreich. Mit Blick auf Frankreich, da steht uns ja auch noch einiges bevor. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich letzten Endes der Sargnagel hier dieses ganzen Projektes sein wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zeigen.
Der deutsche Steuerzahler rettet final Frankreich.
Ja, das wird, ich glaube, wenn das kommt, das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann würde dieses Thema Geldpolitik, Umverteilungspolitik, EU, ja. EU-Verträge, Maastrichter Verträge. Ich glaube, das würde dann so aufs Parkett kommen.
Ja, aber du siehst ja schon, das Establishment, die da jetzt an der Macht kleben, die haben ja keine Hemmungen davor, Terror einzusetzen am Ende. Das geht ja alles in Richtung Terror. Auch was der Bundespräsident sagt, gegen die Terror, letztendlich Terror gegen die Opposition.
Gegen die eigenen Bürger.
Gegen die eigenen Bürger. Und wenn du erstmal so weit bist, ich meine, so ein Staat wie Nordkorea funktioniert seit vielen Jahrzehnten.
Ja.
Also funktioniert im Sinne von funktioniert, in Anführungsstrichen.
Ja, die Regierung sitzt da noch am Hebel der Macht.
Und die gut. Leute hungern. Und das wäre dann die Konsequenz daraus. Ne?
Ja,
also sowas ist halt die Frage, ist sowas in Mitteleuropa
Ist das möglich?
Umsetzbar, ne?
Ich kenne die Geschichte Koreas nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute dort vorher gelebt haben. Ich weiß nicht, wie die Machtverhältnisse dort vorher gewesen sind. Man sieht auf der einen Seite, wie gesagt, Nordkorea, ein kommunistisches Shithole. Auf der anderen Seite Südkorea, ja, mehr oder weniger vom Westen einverleibt, ja, mit tollen Filmen und ja, lecker Essen, beleuchteten Städten und so weiter, was du dann im Norden nicht hast. Man müsste sich da, das wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, wie die Leute vor dieser, ja, ich sag mal, Spaltung dort.
Wie gesagt, wenn du dir so einen Steinmeier und eine von der Leyen und alle, die wir jetzt auch ein Friedrich Merz und so, wenn du dir die alle anguckst, die schrecken ja nicht davor zurück.
Ja.
Die würden ja, wenn sie sagen, okay, wenn sie dadurch an der Macht bleiben können, machen wir Nordkorea. Mhm. Und das ist die große Frage, ne? Wie weit geht's in diese Richtung?
Ja, ich glaube, das ist deren Wunsch, das wäre deren Wunsch und die würden wahrscheinlich auch versuchen, das zu unternehmen, aber ich denke halt auch, das ist ja das Ulkige, uns schauen hier ja regelmäßig auch Beamte zu. Ja, wie gesagt, also das, was ich so von den Beamtenzuschauern mitkriege, ist es ja tatsächlich so, dass die Stimmung innerhalb des Beamtenapparates ja auch nicht die beste sein soll. Und du wirst schon eine gewisse Einheit brauchen. Du wirst schon eine gewisse Geschlossenheit brauchen innerhalb des Systems, um das dann auch wirklich durchsetzen zu können. Und da weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht schon zu viele Beamte insgeheim innerlich gekündigt haben und im Falle eines Falles dann so richtig Sand ins Getriebe streuen würden. Ich weiß es nicht.
Wie gesagt, und die Frage ist der Faktor Amerika, ne? Was sagt der große Bruder dazu?
Die Frage ist natürlich, wie souverän sind wir? Und ich glaube tatsächlich, ja, mit Blick auf das, was wir alleine im letzten Jahr erlebt haben, mit dem Fokus, den Amerika insbesondere auf Deutschland gelenkt hat, insbesondere auf die Vereinigten Staaten, mit dem Fokus darauf, dass sich die AfD dort, ja, ich sag mal, dass die AfD dort immer mehr und mehr Präsenz gewinnt. Ich denke, sollte es soweit kommen, dass Steinmeier / Ursula von der Leyen hier etwaige, Bemühungen ins Leben rufen werden, hier die 120-prozentige Diktatur auszurufen, da könnte ich mir vorstellen, dass es gewisse Gründe geben wird, für die USA hier zu intervenieren, denn tatsächlich wären sie hier ja auch betroffen. Ne? Man hat ja US-Firmen, die hier investiert sind. Und wir sehen das ja jetzt schon im Umgang mit der EU, was jetzt hier zum Beispiel die Meinungsfreiheit angeht, das lässt man sich ja so nicht.
Zum Glück sind das amerikanische Firmen,
zum Glück sind das amerikanische. Ja, und wie gesagt, die lassen es sich ja nicht gefallen. Du siehst ja, allein wenn es um das Thema Meinungsfreiheit geht, dann kommt halt hier die große Zollkeule. Wenn ihr das jetzt so und so durchsetzt, ja, dann Zölle. Dann machen wir euch fertig. So, und
und es kann keine 120-prozentige Diktatur geben mit einem Fenster wie X oder auch anderen
genau,
Fenstern.
Genau, richtig.
Ne? Das kann es nicht geben.
Das wird es dann auch nicht geben. Und dann, ja, sind, ich glaube, wie gesagt, wenn Ursula von der Leyen oder Frank-Walter Steinmeier dann versuchen würden, hier die Diktatur auszurufen, dann wären die US-Amerikaner ja auch direkt betroffen davon. Dann wären wirtschaftliche Interessen von denen betroffen.
Und das ist eine herrliche Konstellation.
Könnte ich mir vorstellen, wird man sich da nicht gefallen lassen. Ich fand, was der Frohnmeier jetzt hier bei Maischberger von sich gegeben hat. Hast du das gesehen?
Nee.
Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Er hat halt gesagt, so Staaten, Länder, Nationen haben eigentlich keine Freunde. Ne? Die haben halt Interessen. Hm. Und ich glaube halt auch nicht, dass die Vereinigten Staaten jetzt unbedingt so wundervoll mit uns befreundet sein wollen. Die haben aber Interessen.
Übrigens auch nicht mit der AfD. Ne? Ja. Auch die Trump-Regierung nicht mit der AfD. Genau. Das ist auch ein guter Punkt.
Die haben natürlich eigene Interessen dabei. Genau, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass deren Interessen hier in Deutschland eben am besten durch die AfD ja repräsentiert sind. So, und ich weiß es nicht. Wie gesagt, was könnten das für Interessen sein? Das könnte sein, dass man hier beispielsweise, ja, da muss man eigentlich nur gucken, wofür steht die AfD? Die AfD steht beispielsweise dafür, dass man mit diesem ganzen grünen Quatsch ja, Schluss macht, dass wieder Erdöl gekauft wird, dass wieder Gas gekauft wird, dass wieder Kernreaktoren ans Netz kommen. Das sind wirtschaftliche Interessen, die US-Amerikaner haben. Ja, möglicherweise
haben aber die Amerikaner auch das Interesse, einfach selber diese ganzen Industrien zu haben und sind ganz froh darüber, dass das in Europa platt gemacht wurde. Ne?
Aber Erdgas, Erdöl,
ja,
weiß ich nicht, die brauchen Abnehmer. Was haben die denn davon? So, wie gesagt, ich denke, Rosneft und ExxonMobil haben sich darüber unterhalten, mit US-amerikanischer Technologie russische Ressourcen zu fördern.
Nee, Abnehmer dafür schon, klar, aber ich sag mal, das, warum sollen die deutschen Atomkraftwerke haben? Sollen sie doch lieber teuer alles einkaufen woanders? Ne? Und warum sollen die Deutschen noch eine funktionsfähige Auto-, Chemie-, Stahlindustrie haben?
Ja, sie brauchen ja Abnehmer. Ja? Du brauchst ja Abnehmer.
Sollen sie doch nach Amerika gehen mit ihren Unternehmen?
Du brauchst ja Handelspartner. Mhm. So, du brauchst ja in Deutsch, also ich denke schon, dass den Amerikanern bewusst ist, dass wenn du hier alles platt machst, dann, ja, weiß ich nicht, da kannst du die Zölle hochschrauben, wie also du willst, dann hast du hier keine Abnehmer. So,
zumindest Europa war das ja die bisherige amerikanische Politik vor Trump, ne? Und ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht,
ich weiß ja nicht,
dass das eigentlich alles eins war, ne? So mehr oder weniger.
Also
dann haben sie hier erstmal alles platt gemacht. Warum sollen sie alles platt machen, um es hinterher wieder aufzubauen? Macht ja gar keinen Sinn.
Das ist eine gute Frage. Jetzt stellen sie halt fest, sie brauchen Abnehmer. So, und wenn hier alles, ja, mal im Ernst, wenn hier alles platt ist und die keine Abnehmer für ihre Produkte haben, ich weiß es nicht. Ich denke, Trump ging es ja, ich glaube, wir müssen langsam mal zum Punkt kommen, ne? Ich meine, Trump ging es. Nein, ich musste gerade an Kollegen Kohl denken. Trump ging es ja im Zollstreit mit der EU ja darum, dass hier gewisse Regularien herrschen, die ja die Produkte aus den Vereinigten Staaten, die es verunmöglichen, dass Produkte aus den Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Standards hier nicht vertrieben werden können, weil EU-Regularien. Deswegen sagt er halt, okay, pass auf, Zölle. So, und ihm geht es ja schon darum, dass natürlich hier so ein gewisser Teil der Industrie auch in den Vereinigten Staaten landet. Und ich denke, es geht ihm auch darum, dass er hier einen Finger mit drin hat, beziehungsweise, ja, nicht nur einen Finger. Also er möchte hier schon entscheiden, mitentscheiden können, welche Ressourcen hier verwendet werden, welche Energieträger hier zum Einsatz kommen. So, und denken wir mal an Bill Gates, ne? Der hat ja jetzt auch kommuniziert, ja, wir müssen hier vielleicht nicht ganz so pessimistisch sein wegen des Klimawandels. Wir müssen schon so auf moderne Lösungen gucken. Und dann hat er dann halt auch hier mal seine eigene Firma TerraPower als Teil der Lösung präsentiert. TerraPower, das ist halt hier die Firma, die diese Small Modular Reactors produziert. Ja, und wenn die produziert werden, ja, dann brauchen die halt irgendwie, dann braucht es auch Abnehmer dafür. So, und diese Dinger, die sind halt relativ klein und du wirst halt sehr, sehr viele von denen brauchen. Also das ist dann, es ist dann nicht damit getan, dass du dann, ich sag mal, 3, 4, 5 von den Dingern hier in Deutschland aufstellst. Du brauchst dann 3, 4, 5, um damit, ich weiß es nicht, hier eine Region zu bestromen. Also das ist schon ein Feld, das ist schon eine Industrie, die vielleicht in Zukunft kommen könnte. Ja, und wie gesagt, also hier aus Deutschland jetzt einen Agrarstaat zu machen, ich glaube, das ist auch aus US-amerikanischer Sicht wäre nicht der große Wurf, weil dann würde hier sowieso keiner irgendwelche US-amerikanischen Produkte kaufen. Ich meine, ne?
Ist halt die Frage, ob die da noch auf einen starken Partner zählen oder sagen, okay, wir kommen sowieso in eine multipolare Welt und wenn Europa halt ein Shithole wird, dann wird's halt ein Shithole, weil interessant sind sowieso nur die Russen, Chinesen, die Inder und ich weiß nicht wer und Ostasien. Muss man mal schauen. Übrigens, das hatten wir ja letzte Woche auch, ne? Hier Thema auch Geopolitik und Bitcoin und Gold, ne? Und was war gestern? Hast du mitgekriegt? Das war auch im Mainstream fast gar nicht zu sehen.
Ja.
Kommt auf einmal raus, die Chinesen beschuldigen den amerikanischen Geheimdienst vor ein paar Jahren schon und jetzt offiziell, wie viel?
170.000
Bitcoins geklaut zu haben. Ja. Womit? Und darüber hatten wir ja schon gespekuliert. Es gibt am Ende 21 Millionen Bitcoins. Mhm. Und womit die Bitcoin-Reserve der Amerikaner, obwohl sie nie offiziell Bitcoins kaufen, bis heute nicht, schon jetzt durch diesen Raub gestiegen ist auf, ich weiß nicht, 370.000 Bitcoins. Ja. Bitcoin, sagt man, ne?
Bitcoin, ja.
Ohne S.
Bitcoin. Genau.
Bitcoin.
Es ist genau. Der Bitcoin, ja.
Was ja schon eine Hausnummer ist. 370.000 von am Ende 21 Millionen sind jetzt schon die Bitcoin-Reserve der USA.
Das sind fast also 2%.
Bei dem, was wir, wo wir letzte Woche drüber spekuliert haben, ist das schon eine interessante Nachricht und auch Aha. wie sehr sich die Chinesen aufgeregt haben. Mhm. Also offenbar war das ja, da waren das Regierungshacker der USA, Ach. Wenn das so stimmt. Und die Amerikaner haben nicht dementiert. Das muss man sich mal vorstellen.
Ne? Du meinst, Bitcoin geht demnächst durch die Decke? Und
die haben ja alle, die ganzen, die gesamten Bitcoin, die besitzen, Aha. haben die alle eigentlich einkassiert, ne? aus Aha. irgendwelchen Schwarzmärkten geklaut letztendlich. Aha. Aha. Interessant.
Vielleicht geht das ja auch weiter so.
Wenn das und so weitergeht.
Und weiter und weiter.
Weiter und weiter geht.
Ja.
Da haben wir genau dieses Szenario, was wir letzte ja. Woche besprochen haben. Gibt das vielleicht tatsächlich einen neuen Ost-West-Konflikt, Bitcoin gedeckt, Gold gedeckt, ne? Auf der, ja. bei den BRICS-Seiten. Interessant. Wobei am Ende wahrscheinlich beides sogar horten, hudeln, wie der Bitcoiner sagt, ne? Weil ja auch die Amerikaner tatsächlich immer noch den größten Goldschatz haben, wenn sie ihn haben, ne? Zumindest ja. offiziell.
Ja.
Und die Deutschen übrigens da auch an der einen Stelle gar nicht so schlecht dastehen, wenn es da ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Teil wurde heimgeholt, ne? Und die Chinesen eben ganz offenbar auch in Bitcoin machen, was man ja genau an dieser Nachricht auch wieder sieht.
Ne? Ja.
Aber hallo.
Also, Bitcoin kaufen, hodeln, verkaufen, was sagst du?
Oder Gold.
Ja, Gold ist ja, Gold hat
aber
ja jetzt,
interessant ist, dass eben das so eine politische Rolle auf einmal spielt. Ne?
Ich wollte gerade noch mal gucken, ist das jetzt heute, ich habe gerade gesehen, 1,50 Euro für ein Gramm Silber. Also das ist heute wieder gut abgegangen.
Ich glaube wieder weit über 50 Dollar, oder?
Für Silber. Ja, weit über 50 Dollar und schon fast 50 Euro. Ja, finde ich jetzt nicht, na egal.
Ja.
Ja, spannende Zeiten. Jetzt haben wir über so viel gequatscht. Wie nennen wir denn den Titel dieser Sendung?
Da müssen wir die KI fragen.
Ja, wir fragen gelegentlich mal die KI, wie wir denn diese Sendung hier überschreiben sollten. Und jetzt haben wir hier, der arme Kollege Koll, der wird jetzt.
Oh,
hier,
ja, wir sind doch jetzt auf, wie nennt sich das? 4K unterwegs.
Wir sind jetzt auf 4K, deswegen dauert der Upload auch immer ein bisschen länger.
Eine ganz interessante Zuschrift bekommen, da weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ja. Jetzt haben wir so eine schöne neue Kamera.
Ja.
Und eigentlich filmt die genau in den toten Punkt rein, nämlich ins Unscharfe. Wir beide sind außen. Das ist nur eine vorübergehende Geschichte.
Ja.
Natürlich wollen wir noch zwei Kameras links und rechts haben.
Ja.
Wo wir dann immer, wenn wir reden, jeder von uns.
Ja.
Also am Anfang heute ich, später dann mehr du. In der Mitte schön scharf zu sehen sind. Mhm. Und nur ab und zu diese Kamera, die jetzt schon läuft, nur ab und zu dann eben in der Totalen eingeblendet wird. Aber das ist Zukunftsmusik.
Ja. Aber es wird
wenn so Sie kommen. Uns fleißig unterstützen.
Natürlich, selbstverständlich. Dazu. Das tut man idealerweise durch Spenden oder den Kauf dieses Einblendung jetzt wundervollen Magazins, eigentümlich frei. Rechte neue Weltordnung, Turning Point, wie das Attentat auf Charlie Kirk vieles verändert. Ja, hat einiges verändert, ne?
Ja, und die nächste Ausgabe, wie gesagt, schon in der Mache, wie man so schön bei uns sagt. Ja. Unter anderem oder schwerpunktmäßig zum Thema AfD
und Amerika.
Und die Trump-Administration. Ja. Transatlantikbrücke.
Ja, die da neu gezimmert wird. Ich sage es dir, das darauf läuft. Nee,
Atlantikbrücke.
Atlantikbrücke.
Die heißt nur Atlantikbrücke.
Transatlantikbrücke.
Ja. Das sind die Transatlantiker mit der Atlantikbrücke.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Neue Atlantikbrücke.
Ich weiß nicht. Haben wir sonst noch irgendetwas zu bewerben? Vielleicht Shampoo?
Haben wir lange nicht, aber wir haben gerade keins hier. Machen wir nächstes Mal wieder.
Ja, Einblendung jetzt einfach. Und
Einblendung jetzt. Weil eigentlich sind wir ja ein Haarpflegeunternehmen.
Genau. Mit hier Medienzusatz, sowas in der Richtung.
Lange keine Friseurin mehr hier gehabt.
Ja, jetzt wo du es sagst, ne, das Problem war, ich hatte ja, ne, da fragt mich doch der Herr, wie das mit meiner Gürtelrose aussieht. Schon viel besser, aber bisher hatte ich immer noch diese Probleme mit der Empfindlichkeit der Haut. Da wollte ich keinen Friseur ranlassen. Der muss dann ja die ganze Zeit an meinem Kopf rumarbeiten und so weiter.
Ja.
Deswegen, aber ich
mach mal demnächst mal wieder.
Ich muss demnächst mal wieder zum Friseur. Da hast du vollkommen recht. Auch mal den Bart wieder stutzen. Ich sehe aus wie Karl Marx. Ne? Ja, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es war ein ganz besonderes Vergnügen an diesem Tag der Nettigkeit, Sie hier als Zuschauer gehabt zu haben.
Wer hat das eigentlich ausgerufen? Die UNO?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gelegentlich WDR 4 an. Ne? So, und da.
Jeder hat so seine kleinen dreckigen Geheimnisse. Ja,
ich habe es jetzt offenbart. Also gelegentlich ziehe ich mir WDR 4 rein, wobei auch immer seltener. Aber heute habe ich dann tatsächlich doch mitgekriegt, dass Tag der Nettigkeit ist. Also vielen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Schauen Sie gerne morgen vorbei beim Stammtisch. Wie machen wir das eigentlich dieses Jahr wieder? Weihnachtsstammtisch?
Müssen wir noch quatschen.
Müssen wir noch
überlegen, wie wir es machen.
Ja, und nächstes Jahr dann bei der Buchmesse.
Und vor allen Dingen im Januar, 16. bis 18. auf Usedom.
Genau, richtig. Schauen Sie vorbei und ja, ich würde sagen, dann bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende, schöne darauf folgende Woche. Alles Gute.
Wieso darauf folgende?
Auf die Woche, auf das Wochenende.
Ach, der, okay, die ja. Der schon beginnt und wir dann ja erst am Donnerstag
ja
uns wieder zuschalten.
Wir ne? kommen ja erst am Donnerstag, genau. Wenn die Woche quasi fast schon vorbei ist. Ich glaube, für viele ist das irgendwie auch schon so ein bisschen Intro fürs Wochenende. Ne? Ne? Also in diesem Sinne,
danke. Hast du schön gesagt. Ja. Wollte ich dir mal ganz nett heute sagen.
Dankeschön. Du hast dich sehr nett bedankt bei mir an diesem Tag der Nettigkeit. Ach ja, vielleicht, weil wir so nett sind, sollen wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, warum wir nicht gesungen haben?
Nee, machen wir beim nächsten Mal.
Machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne.
Wir haben doch gesungen heute.
Ja, wir haben heute gesungen. Ja, komm, ganz kurz. Ach nee, komm, nächste Woche. Nächste Woche besprechen wir das nochmal.
Sowas nennt man Cliffhanger.
Ja, genau. Dann gehen wir diese Gesangsthematik mit Ihnen mal durch. Also bis dahin. Alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.